Bis jetzt haben wir uns einen Vers nach dem anderen aus dem Römerbrief angeschaut. Mittlerweile sind wir bei Römer Kapitel 4 angekommen und bei Vers 15 stehen geblieben. Lassen Sie mich das kurz für diejenigen zusammenfassen, die gerade zum ersten Mal eingeschaltet haben. In Römer 1,16 hat Paulus die radikale Aussage getroffen: Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Und ich habe einige Zeit damit verbracht, zu erklären, was das Wort Evangelium eigentlich bedeutet. Heutzutage ist das zu einem religiösen Klischee geworden, das viel von seiner Bedeutung verloren hat. Aber zu Paulus Zeiten hatte es dieser Begriff ziemlich in sich, denn es beschreibt die fast zu schön, um wahr zu sein Botschaft, dass Gott uns unabhängig von unserer Leistung liebt. Die Religion zu Zeiten Jesu und auch zu Zeiten Paulus war so sehr an Werke gebunden, dass es so etwas wie gute Nachrichten gar nicht gab, denn jeder von uns versagt und verfehlt ständig das Ziel. Als er also angefangen hat, darüber zu sprechen, dass er sich des Evangeliums nicht schämt, dass Gott uns unabhängig von unserer Leistung liebt und alles nur von Glauben abhängt, davon Glauben zu haben und aus Glauben zu empfangen, nahmen einige Leute daran ziemlichen Anstoß. Paulus verbringt also den Rest des ersten Kapitels damit zu erklären, dass man den Leuten nicht erst auf die Nase binden muss, dass sie Sünder und schreckliche Menschen sind, weil sie bereits eine intuitive Gewissheit von der Existenz Gottes haben und sich dem schon bewusst sind. Das heißt aber nicht, dass man das nicht leugnen könnte, denn im restlichen Kapitel lesen wir, dass man sich von dieser Erkenntnis wegbewegen und den Herrn auch ablehnen kann. Ja, sogar das eigene Gewissen kann gebrandmarkt werden, so steht es in 1. Timotheus Kapitel 4. In Kapitel 2 geht es dann darum, dass religiöse Menschen doppelt schuldig sind, weil sie nicht nur eine intuitive Gewissheit von Gott haben, sondern auch das geschriebene Wort kennen. Sie sind also doppelt schuldig. Römer Kapitel 3 führt das schließlich alles zusammen, denn dort steht: Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Ob sie nun ein religiöser Mensch sind, der das Wort kennt, oder jemand, der nur den eigenen Zeugen des Gewissens in sich trägt, wir alle sind vor Gott schuldig. Und genau deshalb gibt es für uns alle auch nur eine Lösung. Wissen Sie, es ist nicht so, als ob manche Menschen Gott näher sind, weil sie vielleicht weniger Fehler gemacht haben. Das vierte Kapitel sagt uns etwas ganz anderes. Gott hat jeden Menschen unter das Gesetz gestellt und uns alle schuldfähig werden lassen, sodass wir vor ihm verdammt sind, damit es auch nur eine Lösung für jeden Einzelnen gibt, und zwar Jesus, der für unsere Sünden bezahlt und alles für uns getan hat. Wir müssen uns seine Gunst nicht verdienen. Wir müssen nicht erst würdig sein. Wir müssen es einfach nur empfangen. Und in Römer Kapitel 4 benutzt Paulus zwei Beispiele. Einerseits spricht er über Abraham und zeigt, dass Abraham in den Augen Gottes gerechtfertigt und gerecht gesprochen war. So steht es in 1. Mose Kapitel 15. Und das geschah noch Jahre, bevor er das Zeichen der Beschneidung erhielt. Die Beschneidung war für einen Mann im Alten Testament sozusagen der wichtigste Anspruch, den das Gesetz stellte. Und noch bevor das geschah, war er aufgrund seines Glaubens gerecht gesprochen worden, 1. Mose Kapitel 15. Erst benutzte er also Abraham als Beispiel und dann David. Denn David selbst prophezeite das Ganze, als er sagte: Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Nicht nur gegenwärtig, sondern auch in der Vergangenheit und in der Zukunft. Er prophezeite damals das, worüber die Bibel spricht, dass uns alle Sünden aus der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft vergeben worden sind. Selbst Sünden, die wir noch nicht begangen haben. Jesus hat bereits für alles bezahlt. Manche fragen sich, wie Jesus wohl für eine Sünde bezahlen kann, noch bevor sie begangen worden ist. Nun, sie sollten lieber mal davon ausgehen, dass das funktioniert, denn er ist nur einmal für unsere Sünde gestorben, und das vor 2000 Jahren. Wenn er zukünftige Sünden nicht vergeben kann, dann kann keinem von uns je vergeben werden. Der Herr hat ein für alle Mal den Schlussstrich unter die Sünde gezogen. Sünde steht uns nicht mehr im Weg. Sünde ist für Gott kein Problem. Das heißt aber nicht, dass jeder automatisch vor Gott gerecht gesprochen ist. Aber der Preis für unsere Sünde ist schon bezahlt worden. Nun hängt alles davon ab, ob Sie daran glauben oder nicht. Das Ganze findet bei Ihnen keine Anwendung, tut rein gar nichts zur Sache, wenn Sie nicht durch Glauben empfangen, was Jesus getan hat. Über all das haben wir also schon geredet und sind in Römer Kapitel 4, Vers 15 stehen geblieben, wo es heißt, das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Wissen Sie, ich könnte allein über diesen Vers eine ganze Stunde lang predigen, aber lassen Sie mich einfach ein paar Punkte abhandeln. Die meisten Menschen verstehen den Sinn und Zweck des Gesetzes nicht. Sie meinen, das Gesetz sei uns gegeben worden, um die Sünde zu überwinden. Nein, das Gesetz wurde gegeben, um der Sünde zu helfen, sie zu überwinden. Und ich weiß, es werden jetzt Stimmen laut, die sich dagegen wehren. Das kann doch nicht wahr sein. Nun lassen Sie mich einfach mal ein paar Bibelstellen zitieren. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 56. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Das Gesetz gibt der Sünde Kraft und nicht ihnen in ihrem Kampf gegen die Sünde. Es stärkt die Sünde in ihrem Kampf gegen sie. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 7. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Haben Sie gesehen, dass in Vers 7 von dem Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben die Rede ist? Welcher Teil des Gesetzes wurde denn in Stein gemeißelt? Hier geht es um die 10 Gebote. Und die werden hier Dienst des Todes genannt, nicht des Lebens. Und in Vers 9 steht vom Dienst der Verdammnis geschrieben. Wir werden uns diese Stelle später noch anschauen, aber in Römer Kapitel 8 heißt es, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Im Neuen Testament wird niemand mehr von Jesus verdammt. In Johannes Kapitel 8 sprach er zu der Frau, die Ehebruch begangen hatte, und sagte, so verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Er rechnete den Menschen ihre Sünde nicht an. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 19 heißt es, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Das Gesetz aber rechnete den Menschen ihre Sünden an. Die meisten Christen verstehen das also vollkommen falsch und denken, Gott hat das Gesetz und alle möglichen Gebote gegeben, uns eine Sache nach der anderen befohlen, um uns von der Sünde zu befreien. Nein, er hat all das gegeben, um die Sünde zu bekräftigen. In Römer Kapitel 3, Vers 19 heißt es, dass das Gesetz unseren Mund verstopft und uns all unsere Ausreden genommen hat. Es hat uns vor Gott schuldig gesprochen und uns die Erkenntnis der Sünde gegeben. All diese Dinge sind notwendig und haben ihren Platz, aber nichts davon hat uns freigesetzt. Das Gesetz ist nicht gegeben worden, um uns freizusetzen, sondern um uns zu zeigen, wie sehr wir von der Sünde zerstört worden sind, sodass wir aufhören, uns auf uns selbst zu verlassen und stattdessen beginnen, auf die Barmherzigkeit Gottes zu vertrauen. Niemand kann es sich jemals verdienen, vor Gott gerecht dazustehen, und das Gesetz hat das ein für alle Mal klargestellt. Das war schon immer so. Aber die Leute verglichen sich untereinander und behaupteten Sachen wie, diese Person ist ein Mörder und es geht ihr gut. Sie führt zwar ein unmoralisches Leben, aber so schlimm kann das ja offensichtlich nicht sein. Die Leute ließen sich komplett davon täuschen, was Sünde eigentlich bedeutete und welchen Preis man dafür zu bezahlen hatte. Sie verglichen sich mit sich selber, und die Bibel sagt uns, dass das nicht weise ist. Also setzte Gott einen Standard, ein Gesetz mit absolutem Geltungsanspruch, an dem nichts zu rütteln ist. Die Gesellschaft hat sich verändert. Wir verändern ständig unsere Vorstellungen davon, was wir richtig und falsch finden. Dinge, die heutzutage akzeptiert sind, waren in den USA noch vor 50 Jahren eine absolute Abscheulichkeit, und so ist das auch in anderen Ländern. Die Gesellschaft ist wie ein Fähnchen im Wind. Die Frage ist nur, woher der Wind weht. Gott hat uns das Gesetz als einen unbeweglichen Standard gegeben, der uns verdammt hat, der uns Tod und Schuld gebracht hat. Das Gesetz brachte uns die Erkenntnis der Sünde, und all diese Dinge sind absolut notwendig, damit wir umkehren und aufhören, uns selbst zu betrügen, weil wir glauben, dass wir Gott auf die eine oder andere Weise durch unsere eigene Tugend gefallen könnten. Wissen Sie, nur weil Sie gute Vorsätze für das neue Jahr machen und behaupten, dass Sie etwas Bestimmtes in Zukunft nicht mehr tun werden, heißt das nicht, dass das Vergangene ungeschehen gemacht wird. Jakobus Kapitel 2, Vers 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Das Gesetz wurde gegeben, um uns zu verdammen und schuldig zu sprechen. Und obwohl es im Grunde alles andere als gut ist, darunter dauerhaft zu leben, ist es notwendig, sodass wir an einen Punkt gelangen, an dem wir nicht mehr versuchen, uns die Gunst Gottes zu verdienen. Gott ist so viel größer und heiliger, als es je einer von uns sein wird, sodass sich niemand die Gunst Gottes jemals verdienen könnte. Sie könnten niemals so gerecht sein, dass Gott verpflichtet wäre, sie aufgrund ihrer guten Taten zu akzeptieren. Wissen Sie, die meisten Menschen glauben, das Ganze ist wie eine Waage. In der rechten Schale wiegt das Gute und in der linken das Schlechte. Und wenn das Gute das Schlechte überwiegt, dann wird Gott schon irgendwie zufrieden sein. Aber nein, so ist es eben nicht. Noch einmal, in Jakobus 2,10 steht, wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Nein, Ihre guten Taten können Ihre schlechten niemals ausgleichen. Wenn Sie auch nur ein einziges Mal gesündigt haben, dann verdienen Sie keine Beziehung zu Gott. Und wissen Sie, die Menschen tun ihr Bestes, diese Tatsache zu ignorieren. Vielleicht kennen Sie auch diese Interviews, in denen Leute auf der Straße befragt werden, ob sie glauben, dass sie in den Himmel kommen. Ja, ich glaube, ich komme in den Himmel. Warum glauben Sie das? Weil ich glaube, dass ich ein guter Mensch bin, zumindest ein relativ guter Mensch. Haben Sie jemals gelogen? Ja. Und dann wird eine Bibelstelle darüber vorgelesen, dass Lügner in die Hölle kommen. Haben Sie jemals lustvolle Gedanken gehabt? Haben Sie jemals Ehebruch begangen? Nun ja, das habe ich. Und nach nur ein paar Fragen ist allen bewusst, dass Sie nicht wirklich ein relativ guter Mensch sind. Sehen Sie, genau das ist der Sinn und Zweck des Gesetzes. Es soll uns die Augen öffnen und uns bewusst machen, dass wir einen Retter brauchen. Aber sobald Sie diesen Retter haben, sobald Sie Glauben in das setzen, was Jesus für Sie getan hat und nicht in das, was Sie für ihn getan haben, sobald Sie so eine Beziehung zu Gott aufbauen, hat das Gesetz seinen Zweck in Ihrem Leben erfüllt. Und Sie müssen nicht mehr in Verdammnis leben und sich ständig dafür schämen, wie schlimm Sie doch sind. Stattdessen drängt die Liebe Gottes alle förmlich, die an ihn glauben, und seine Liebe führt sie dazu, ein heiliges Leben zu führen. Das Gesetz hat also eine Funktion, und zwar nicht, die Menschen freizusetzen, sondern ihnen zu zeigen, dass sie bereits von der Sünde überwältigt worden sind, sodass sie aufhören, aus eigener Kraft gegen diese Sünde anzukämpfen und stattdessen einfach Errettung aus Gnade empfangen. Jetzt fragt sich vielleicht jemand, heißt das, dass ich einfach in Sünde leben kann? Nein, denn sobald sie das Konzept der Errettung verstehen, sobald sie Errettung empfangen und das Leben Gottes durch sie hindurchfließt, wird sie seine Liebe dazu bewegen, ein heiligeres Leben zu führen und das ganz nebenbei und nicht mehr erzwungen wie davor. Die Liebe Gottes drängt uns. Zurück zu Römer 4,15. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Und dann zitiert er 1. Mose Kapitel 17. Er sagt, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Wissen Sie, das ist einfach ein großartiges Beispiel für das Wesen Gottes. Lassen Sie mich das kurz aufschlagen und vorlesen. 1. Mose Kapitel 17. Der Herr erscheint dort Abraham. Das Ganze findet etwa 25 Jahre, nachdem er in das verheißene Land eingezogen ist, statt. Und Gott hatte ihm versprochen, dass seine Nachkommen dieses Land einmal erben würden. Und zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keine Kinder und dennoch sagte der Herr ihm immer und immer wieder, dass er der Vater vieler Völker werden würde. Er ging also zu Hagar, der Magd seiner Frau, und bekam ein Kind mit ihr. Sein Name war Ismael. Er war der Vater aller Araber und das Ganze führte zu einer ganzen Menge Spannungen. Auf jeden Fall hatte Abraham nach dieser ganzen Geschichte eine Begegnung mit Gott. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. 1. Mose 17,1. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und ich will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Und du sollst ein Vater vieler Völker werden, darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Der Name Abraham bedeutet erhabener Vater, Abraham jedoch bedeutet Vater vieler oder Vater vieler Völker. Sein Name wurde also von Abraham zu Abraham. Und Gott sagte, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Er sagte, habe ich. In anderen Worten, es war bereits geschehen. Ich habe es bereits für dich vollbracht. Und trotz allem hatte Abraham noch überhaupt kein Kind. Zumindest hatte er seinen verheißenen Sohn Isaak noch nicht. Er hatte zwar schon Ismael, aber er hatte nur diesen einen Sohn und er war nicht das verheißene Kind. Und Gott änderte seinen Namen und sagte zu ihm, du bist der Vater vieler, denn zum Vater vieler Völker habe ich dich bestimmt. Und genau darauf geht Paulus hier in Römer Kapitel 4 ein. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Das bezieht sich darauf, dass sein Name verändert wurde und Gott ihn Vater vieler Völker nannte, noch bevor er ein Kind hatte, noch bevor er den verheißenen Sohn hatte. Gott ruft also Dinge, die noch nicht sind, ins Dasein. Genauso funktioniert der Glaube Gottes. In 1. Mose Kapitel 1 heißt es, Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Wissen Sie, das war 4 Tage, bevor Gott die Sonne, den Mond oder gar die Sterne geschaffen hatte, von denen dieses Licht hätte kommen können. Manche Leute behaupten, er ist einfach selbst das Licht gewesen und vielleicht stimmt das auch. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Gott das Licht 4 Tage vorher erschuf als das, was wir als Quelle des Lichtes kennen. Gott hat etwas ins Dasein gerufen, das er Licht genannt hat, noch bevor er die Quelle dieses Lichtes erschaffen hatte. Ich sage es Ihnen, Gott hat keine Grenzen wie wir. Das hier ist eine so gewaltige Erkenntnis. Gott ruft, was nicht ist, als wäre es da. Wissen Sie, Gott hat mich in den Vollzeitdienst gerufen, als ich noch ein junger Kerl war, gerade 18. Schon damals positionierte er mich in den Dienst. Und in 1. Timotheus Kapitel 1 heißt es, dass er mir Kraft verliehen hat, dass er mich als treu erachtet hat, dass er mich in den Dienst eingesetzt hat. Gott hat mich als treu erachtet, noch bevor ich jemals etwas getan hatte, richtig oder falsch. Gott hat mich berufen. Gott hat mir damals Dinge gezeigt, die ich gerade jetzt in Erfüllung gehen sehe. All das ist schon 50 Jahre her. Und dennoch hat er mir schon damals all das gezeigt, was für ihn schon beschlossene Sache war. Und wissen Sie, je ähnlicher Sie ihm werden, je mehr Sie mit ihm gehen, desto mehr wird das auch in Ihrem Leben geschehen. Sie sehen etwas, Gott zeigt Ihnen etwas und zack, es passiert. Wissen Sie, wir bauen derzeit neue Gebäude oben in Woodland Park. Und ich habe schon mit Kenneth Copeland gesprochen. Kenneth Copeland hat zugesagt zu kommen und das Gebäude zu weihen. Aber ich weiß noch nicht genau, wann das sein wird. Unserem Finanzplan entsprechend investieren wir monatlich etwa 485.000 Euro in das Projekt. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir das Gebäude so gegen Februar 2019 fertiggestellt haben. Aber der Herr hat in einem Traum zu mir gesprochen und ich werde mir jetzt nicht die Zeit nehmen, ausführlich darüber zu berichten. Aber er sprach zu mir und zeigte mir, dass Kenneth und Jesse Duplantis das Gebäude am 3. November 2018 weihen würden. Das sind etwa 4 Monate vor der planmäßigen Fertigstellung. Aber ich weiß, was Gott mir gesagt hat, und das wird geschehen. Wenn ich es aber aus rein menschlichem Verstand betrachte, dann habe ich keine Ahnung, wie das jemals passieren soll. Und wissen Sie, alle, die mit ihrem Menschenverstand an diese Sache herangehen, würden mir wahrscheinlich raten, die Einweihung noch nicht zu planen. Aber ich bin davon überzeugt, dass ich ein Wort von Gott bekommen habe. Gott hat zu mir gesprochen und ich rufe etwas, das noch nicht ist, ins Dasein und habe absoluten Frieden darüber. Ich erzähle das hier nicht, weil ich eine bestimmte Reaktion von Ihnen haben möchte. Ich sage all das nur, weil ich Ihnen ein Beispiel geben möchte. Wenn Sie anfangen, mit Gott zu gehen, dann wird Gott Ihnen Dinge zeigen. Ich erzähle Ihnen hier lediglich, was passieren wird, also warten Sie nur, dann sehen Sie schon. Wir werden unser Gebäude am 3. November einweihen. Ich glaube sogar, dass wir schon davor fertig werden, sodass wir das neue Schuljahr 2018-2019 schon im neuen Auditorium begrüßen können. Das ist göttlicher Glaube. So funktioniert das Ganze. Wenn Sie mit Gott gehen, dann können Sie Dinge, die noch nicht sind, ins Dasein rufen. Gott hat Abraham den Vater vieler Völker genannt. Ich habe dich dazu bestimmt. All das war schon festgesetzt, noch bevor er ein Kind hatte. Und wenn Sie mit Gott durchs Leben gehen, dann dürfen Sie im Glauben proklamieren. Und Junge, darin steckt Schöpfungskraft. Und in Vers 18 geht es weiter, immer noch über Abraham. Ich könnte wochenlang über dieses Thema sprechen. Ich versuche gerade, mich zu beeilen, aber ich möchte Sie wirklich ermutigen, sich diese Materialien zu besorgen. Denn darin finden Sie eine Fülle an Informationen darüber, wie der Glaube Abrahams sein Wirken entfaltet hat. Es war sein Glaube, der ihn vor Gott rechtfertigte, nicht seine Leistung. Und in Vers 18 heißt es, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage. So soll dein Same sein. Als es absolut hoffnungslos schien, als er 99 und seine Frau 90 Jahre alt war, da sprach Gott zu ihm, dass er im kommenden Jahr einen Sohn haben würde. Als dieses Kind geboren wurde, war Abraham schon 100 und Sarah bereits 91 Jahre alt. Und wissen Sie, im Natürlichen gibt es da überhaupt nichts zu hoffen. Und dennoch hatte er auf Hoffnung hin geglaubt. Er handelte entgegen seines menschlichen Verstehens. Und genauso wirkt dieser göttliche Glaube. Sie müssen an einen Punkt gelangen, an dem Sie nicht zulassen, dass Ihr Arzt, Anwalt oder Finanzberater das letzte Wort hat. Hier steht, dass er gemäß der Zusage, so soll dein Same sein, glaubte. Der Herr hatte ihm gesagt, seine Nachkommen würden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel oder der Sand am Meer. So soll sein Same sein. Er baute seinen Glauben auf 5 kleine Worte, er hielt sich daran fest. Wir haben Millionen an Zusagen. Wir könnten noch so viel mehr Glauben schenken. Wir haben viel größere Verheißungen und dennoch erlebte Abraham allen Widrigkeiten zum Trotz, wie sein Kind auf die Welt kam, als er 100 Jahre alt war und seine Frau über ihre fruchtbaren Jahre schon weit hinaus war. Er sah ein gewaltiges Wunder geschehen, weil er seinen Glauben auf 5 kleine Worte stützte. So soll dein Same sein. In Vers 19 heißt es, und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Junge, das ist ganz schön gewaltig. Wie schon gesagt, ich könnte stundenlang darüber sprechen. Aber einer der Gründe, warum der Glaube so vieler Menschen versagt, ist, weil sie alles andere in Betracht ziehen. Sie gehen zum Arzt und der Arzt sagt, dass es sich um eine unheilbare Krankheit handelt, dass sie sterben werden. Oder sie gehen zu ihrer Bank. Und die Bank hält sie für finanziell nicht belastbar. Wir können ihnen keinen Kredit geben. Das ist einfach unmöglich. Das ist für sie nicht tragbar. Oder sie gehen zu ihrem Anwalt und die Situation scheint einfach absolut unmöglich. Alle möglichen anderen Dinge werden in Betracht gezogen, aber Abraham ließ sich von nichts ablenken. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind 100 Jahre alt und Gott sagt Ihnen, Sie werden ein Kind haben. Und nehmen wir einfach mal an, das wäre eine gute Sache. Die meisten von uns würden das zurückweisen. Niemals. Aber wenn Sie Glauben für ein Kind hätten, wenn es sich um etwas handeln würde, das Sie sich von Herzen wünschten und der Herr würde ihnen mit ihren 100 Jahren sagen, dass sie und ihre 91-jährige Frau ein Kind haben würden, was würden die meisten Menschen dann wohl tun? Sie würden zu einem Arzt gehen und sich erstmal durchchecken lassen. Herr Doktor, stimmt es, was Gott mir da gesagt hat? Kann das wirklich passieren? Oder sie würden sich ans Internet wenden und erstmal recherchieren, wie alt die älteste Frau gewesen ist, die jemals ein Kind auf die Welt gebracht hat. Sie würden all diese Faktoren in Betracht ziehen und nachdem sie einer ganzen Menge Unglauben über den Weg gelaufen wären, der von all den negativen Dingen, die sie gehört haben, nur befeuert worden wäre, würden sie zurück zum Herrn gehen und sagen, Gott, nach allem, was ich gesehen habe, ist das einfach unmöglich. Bist du dir sicher? Bist du das wirklich? Und dann würde der Herr ja sagen und sie würden damit zu kämpfen haben und sich ständig fragen, warum es ihnen so schwerfällt, ihm zu glauben. Was wäre, wenn sie sich allein auf das fokussieren würden, was Gott ihnen gesagt hat? Gott sagt, durch seine Wunden sind wir heil geworden. Warum genügt ihnen das nicht? Warum brauchen sie dafür unbedingt eine Bestätigung? Warum müssen sie jemand anderen mit einbeziehen? Der Herr sagt, sie sind oben und nicht unten, der Kopf und nicht der Schwanz. Du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. Und dennoch wenden sich die meisten von uns an die Welt, passen uns ihrem Schuldensystem an, laden uns finanzielle Lasten auf. Römer 4,20. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Genau hier verfehlen wir das Ziel immer wieder. Wir schauen auf alles andere. Wir öffnen all diesem Unglauben die Tür und fangen an zu zweifeln. Vielleicht haut es uns nicht gleich auf die Nase, aber wir sind definitiv nicht mehr dazu imstande, gerade zu gehen, weil wir uns durch all die Dinge, die wir sonst noch so in Betracht gezogen haben, auf Unglauben eingelassen haben. Wissen Sie, wir sind gerade mitten in einem großartigen Thema, aber ich habe heute leider keine Zeit. Wenn Sie nicht verstehen, womit sich der Römerbrief eigentlich beschäftigt, dann verstehen Sie auch den neuen Bund nicht. Das ist eine gewagte Aussage, aber es ist absolut wahr. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Römerbrief, der Galaterbrief, der Brief an die Epheser und der Brief an die Hebräer die Grundbausteine des Neuen Testamentes sind. Sie sollten wirklich verstehen, wovon diese Bücher sprechen. Sie stehen dem alten Bund direkt über. Der alte und der neue Bund widersprechen sich nicht, aber sie sind doch nicht direkt mit miteinander vereinbar. Der alte Bund hat auf den neuen Bund vorbereitet. Er hat die Menschen an ihre eigenen Grenzen gebracht, sodass sie von ihrer Verdammnis erfuhren und realisiert haben, ich brauche einen Retter. Und solange das Ziel des alten Bundes ist, ist alles recht und Ordnung. Wer aber versucht, gleichzeitig unter dem alten und dem neuen Bund zu leben, der wird scheitern. Genau darüber hat auch Jesus geredet, als er gesagt hat, dass niemand den Flicken eines alten Kleides auf ein neues Kleid nähen kann. Denn wenn man das Kleid dann wäscht, wird der neue Stoff eingehen und der Flicken wird reißen. Ebenso wenig kann man neuen Wein in alte Weinschläuche gießen. Er hat davon gesprochen, dass der neue Bund mit dem alten nicht vereinbar ist. Sie widersprechen sich nicht, sie ergänzen sich vielmehr, aber es ist nicht miteinander vereinbar, unter beiden gleichzeitig zu leben. Und der normale Christ versteht das einfach nicht. Wussten Sie, dass die normalen Christen denken, der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund ist die leere Seite in der Mitte Ihrer Bibel? Hier steht der alte Bund, da drüben der neue. Aber im Grunde ist das ja irgendwie das Gleiche. Nein, jeder Einzelne beschreibt, wie Gott auf unterschiedliche Weise mit der Menschheit umgeht. Ich habe schon darüber geredet, aber im alten Bund ging es darum, dass die Sünde bekräftigt werden sollte, um sie zu verdammen, sie zu zerstören und ihren Mund zu verstopfen, sodass sie vor Gott schuldig sind und sich ihrer eigenen Sünde bewusst werden. Er wurde gegeben, sodass die Sünde in ihnen zum Vorschein treten kann. Wir haben uns diese Stelle schon angeschaut, aber in Römer Kapitel 4, Vers 15 steht, dass das Gesetz Zorn bewirkt. Das Gesetz hatte einen Zweck, und zwar sie in die Verdammnis zu bringen, sodass sie sich nicht imstande dazu fühlen, sich selbst zu retten, was auch die absolute Wahrheit ist. Sie müssen erst ihre eigenen Grenzen erreichen, bevor sie lernen können, sich vollkommen auf Gott zu verlassen. Die meisten Menschen denken sich einfach, ach, Gott hilft mir einfach. Also im Grunde bin ich doch ein relativ guter Mensch. Ich bin halt nicht perfekt und deshalb brauche ich ab und zu ein bisschen Gnade, um mir auf die Sprünge zu helfen. Aber ich brauche nicht genauso viel Gnade wie der Typ da drüben, der einen Mord begangen hat. Oder der Lügner, der Dieb, der Ehebrecher, der Alkoholiker, der Homosexuelle. Ich bin keiner von denen. Ich brauche einfach nur ein bisschen Gnade. Wissen Sie was? Es gibt weder eine Hölle erster, zweiter oder gar dritter Klasse. Knapp am Himmel vorbei ist auch daneben. Das Gesetz ist gegeben worden, um uns zu verdammen, sodass wir verstehen, es ist ganz egal, ob wir gute oder schlechte Sünder sind. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sie brauchen einen Retter und das Gesetz wurde gegeben, damit sich auch diejenigen, die religiös sind und ein relativ heiliges Leben führen, genauso verdammt wissen wie die Homosexuellen, die Ehebrecher, die Lügner und die Diebe. Wir alle müssen begreifen, dass wir vor Gott schuldig sind, sodass es auch für alle nur einen Ausweg gibt. Glaube. Darüber hat Paulus also in Römer Kapitel 4 gesprochen. Gestern haben wir uns damit beschäftigt, dass Abraham durch Glaube in den Augen Gottes gerechtfertigt worden war. So steht es in 1. Mose Kapitel 16, Vers 6. Wir haben wirklich schon viel durchgenommen. Wir sind gestern bei Römer Kapitel 4, Vers 20 stehen geblieben. Dort geht es um Abraham. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Wissen Sie, ich habe das gestern schon kurz erwähnt, aber diese Verse sind für mein eigenes Leben von wirklicher Bedeutung. Gott hat durch diese Verse in meinem eigenen Leben so stark gewirkt, dass ich mindestens eine oder gar zwei Wochen lang allein darüber reden könnte. Und ich übertreibe hier nicht. Ich meine, ich habe so viel aus diesem Vers gelernt. Ich will das nur kurz anschneiden und dann gleich weiterreden. Sonst sind wir in 5 Jahren noch hier. Aber hier steht, wir werden im Glauben stark, indem wir Gott die Ehre geben. Wissen Sie, Lobpreis hat es in sich. In Kolosser Kapitel 2, Vers 7 steht, dass wir gefestigt im Glauben sein sollen und darin überfließend mit Danksagung, darin überfließend. Das Wort darin bezieht sich auf den Glauben. Sie überfließen im Glauben mit Danksagung. Wenn Sie Gott nicht danken, dann ist Ihr Glaube nicht wirklich stark. Wissen Sie, als ich heute zur Arbeit gefahren bin, konnte ich den Sonnenaufgang beobachten. Ich konnte den Garden of Gods Park sehen, ein wunderschöner Park. Und dann konnte ich rüber nach Pikes Peak sehen und ich war Gott einfach so dankbar. Und ich dachte darüber nach, dass wenn wir dankbar sind, dann zeigt das, dass unser Glaube überfließend ist. Wer nicht dankbar ist, dessen Glaube ist schwach. Genau das steht hier. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Wenn Sie Gott nicht die Ehre geben, dann ist Ihr Glaube schwach. Und er war völlig überzeugt, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Es gibt einen Unterschied zwischen überzeugt sein und völlig überzeugt sein. Es gibt viele Leute, die daran glauben, dass das Wort wahr ist. Sie glauben, dass Gott wirken kann, aber sie sind nicht völlig überzeugt. Sie zögern und zweifeln. Sie haben keine Zeit damit verbracht, diese Wahrheiten in ihrem Herzen wirklich aufzubauen. Aber sie können völlig überzeugt werden, so wie Paulus oder Abraham es waren. Paulus bezieht sich hier auf Abraham. Er war völlig überzeugt, dass Gott imstande war, das, was er verheißen hatte, auch zu vollbringen. Wissen Sie, erst gestern habe ich darüber geredet, dass Gott mir ein genaues Datum genannt hat, an dem wir unser neues Gebäude einweihen werden. Und das Datum ist um einiges früher angesetzt als das, was uns der Bauherr über die Fertigstellung gesagt hat. Aber ich weiß, dass es geschehen wird. 3. November 2018. Ich bin vollkommen überzeugt, dass das geschehen wird. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass es passieren wird. Ich bin völlig überzeugt, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Vers 22. Darum, weil er vollkommen überzeugt war und daran glaubte, dass Gottes Worte geschehen würden, darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Das Wort anrechnen bedeutet, dass es einer Person zugeschrieben wird. Er hat es sich nicht verdient. Er hat nichts dafür getan. Es war ein Geschenk. Es ist ihm einfach gegeben worden. Gott hat ihm einen geraden Stand verliehen, weil er geglaubt hat, nicht weil er alles richtig gemacht hat. Abraham hat nicht alles richtig gemacht. Er hat über seine Frau gelogen, war bereit, sie anderen Männern zu geben und sie Ehebruch begehen zu lassen. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Er hatte auch ein Verhältnis mit der Magd seiner Frau. Er hatte seine Halbschwester geheiratet und als das Gesetz gegeben wurde, da wurde in 3. Mose Kapitel 18 klargestellt, dass es sich um eine Abscheulichkeit handelt, seine Halbschwester zu heiraten und wer das tut, der muss mit dem Tod bestraft werden. Abraham hat kein perfektes Leben gelebt, aber er schenkte Gott Glauben und genau das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Es wurde ihm zugeschrieben. Und es steht hier, es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unsertwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Anders formuliert steht ja also, dass all die Dinge, die über Abraham geschrieben stehen, ihm zum Segen geworden sind und offenbart haben, dass er durch Glauben einen geraden Stand vor Gott bekommen hat. Und das ist auch alles wirklich wunderbar. Aber das steht hier nicht nur, dass wir eben etwas über einen Mann erfahren, der vor 4000 Jahren gelebt hat. All das steht hier für uns, sodass wir lernen, wie wir eine Beziehung zu Gott aufbauen können. Es ist ganz egal, was sie getan haben. Es ist ganz egal, wie ihre Sünde aussieht. Sie müssen sich ihre Beziehung zu Gott nicht verdienen. Gott bietet all das als Geschenk an. Ich werde später noch ausführlicher darauf zu sprechen kommen, aber in Römer Kapitel 6, Vers 23 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir alle verdienen den Tod. Das ist unser Lohn. Das ist es, was uns zusteht. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, Römer 3, 23. Und dann heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Anders formuliert, der Tod ist etwas, das wir verdient haben. Aber das ewige Leben ist kein Lohn, der uns zusteht, weil wir unser Leben wieder auf die Reihe bekommen haben und alles richtig machen. Nein, es ist ein Geschenk, eine Gnadengabe, die wir empfangen müssen. Sie können sich das nicht verdienen. Wissen Sie, ich gebe unsere Materialien gerne kostenlos weg. Nun, natürlich geben wir immer die Möglichkeit, die Materialien auf Spendenbasis zu erwerben. Aber etwa 50% der Leute, die uns schreiben, bezahlen nichts dafür und dennoch senden wir ihnen die Artikel zu. Wenn es sich um ein ganzes Bündel handelt, dann geben wir oftmals eine Mindestspendensumme an. Aber meistens handelt es sich nur um einzelne Artikel und die Mehrheit der Leute bezahlt dafür nicht. Aber wir senden ihnen die gewünschten Produkte trotzdem zu. Nun, vor vielen Jahren wurde ich einmal von einer Frau kontaktiert. Das war, als ich noch Kassetten herausbrachte und sie sagte, ich weiß, dass Sie Ihre Kassetten umsonst anbieten, aber ich möchte nichts geschenkt. Sagen Sie mir also bitte, wie viel ich Ihnen schuldig bin und ich werde für die Kosten aufkommen. Also haben wir ihr 3 Kassetten geschickt, aber ohne Rechnung. Wir sind nicht darauf eingegangen und haben es einfach als Geschenk durchgehen lassen. Also schrieb sie nochmal und sagte, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ich habe 3 Kassetten angefordert und gesagt, dass ich gerne eine Rechnung hätte, aber keine bekommen. Ich hätte gerne noch 3 weitere Kassetten. Schicken Sie mir doch einfach eine Rechnung für alle 6. Ihr war es so wichtig zu erwähnen, dass sie nichts umsonst haben wollte. Ihr werdet mir nichts schenken. Sie baten um 3 weitere Kassetten, also schickten wir das Paket, aber legten keine Rechnung dazu. Und sie schrieb uns ein weiteres Mal, okay, ich hätte gerne nochmal 3 Kassetten, aber ich schreibe mittlerweile zum 3. Mal. Und wenn ich keine Rechnung bekomme, dann werde ich nie wieder etwas bestellen. Ich möchte nichts umsonst und werde keine Geschenke annehmen. Und sie wurde wirklich etwas sauer und sagte, nun brauche ich eine Rechnung für 9 Kassetten. Auf jeden Fall schaltete ich mich persönlich ein und schrieb ihr einen kurzen Brief. Ich legte noch eine Kassette dazu und sagte, unsere Kassetten sind umsonst. Die Dinge, über die ich predige, sind unbezahlbar. Das können Sie sich niemals leisten. Entweder empfangen Sie das also als Geschenk oder Sie empfangen es gar nicht. Und ich hing noch ein paar Sätze hinten dran. Sie können uns gerne ein Geldgeschenk überweisen, denn so kommt Gott für unsere Unkosten auf. Und wir ermutigen Sie auch, das zu tun, aber Sie werden uns für diese Kassetten nicht bezahlen. Das Evangelium ist umsonst und Sie werden da kein Preisschild darauf setzen können. Nun ja, die Frau wollte das nicht hinnehmen und forderte nie wieder irgendwelche Materialien von uns an. Aber wissen Sie, genauso verhält es sich mit der Errettung. Errettung ist ein Geschenk und jemand, der sagt, nein, ich werde das nicht einfach umsonst empfangen. Ich werde mir das verdienen. Ich muss einfach nur heilig leben. Nun, dann können Sie es nicht empfangen. Gott macht es nur auf einen einzigen Weg zugänglich. Es ist ein Geschenk. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Es ist eine Gabe. Sie können sich das nicht verdienen. Und egal, was Sie tun, Sie werden es sich auch nicht verdienen können. Sie müssen sich selbst demütigen und empfangen. Und Sie werden Gott alle Ehre dafür geben. Sie werden dafür bestimmt nicht geehrt werden. Sie sind dem nicht würdig genug. Sie können sich Gottes Gunst nicht verdienen. Sie müssen sich demütigen und das Ganze als ein Geschenk empfangen. In Römer Kapitel 5, Vers 1 heißt es, da wir, das bezieht sich jetzt also auf all das, was wir in den ersten 4 Kapiteln gelesen haben, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Junge, das geht tief. Der einzige Weg, jemals Frieden mit Gott zu haben, ist durch Glauben. Wenn Sie in dem Hamsterrad Ihrer eigenen Werke gefangen sind, indem Sie immer nur versuchen, Gottes Gunst zu verdienen, Sie wissen schon, Gott, ich werde dein Wort lesen, werde beten, in den Gottesdienst gehen, meinen Zehnten zahlen, ein heiliges Leben führen, nie wieder zornig werden und dies und das nicht mehr tun. Wenn Sie alles Mögliche machen und tun, nur damit Gott Sie annehmen kann, dann werden Sie niemals Frieden haben. Selbst wenn Sie sich heute gut anstellen, morgen ist ein neuer Tag, dann können Sie alles aufs Neue in den Sand setzen und Sie werden niemals Ruhe finden. Sie werden nie einfach mal kurz durchatmen. atmen können, als ob sie auf einem Laufband laufen. Und wenn sie einfach stehen bleiben, dann wird es sie auf die Nase hauen. Wissen Sie, ich erinnere mich, als ich mal auf dem Laufband war. Ich joggte mit etwa 12 Kilometer pro Stunde. Halt, das kann nicht stimmen. Egal, ich lief mit einiger Geschwindigkeit, schaffte 1,5 Kilometer in 8 Minuten. Also so schnell ich konnte, und das Laufband fing an, richtig zu wackeln. Ich hatte ein Handtuch vorne auf die Griffe gelegt, und weil sich das ganze Gerät so heftig bewegte, fiel es runter. Ich hielt also an und versuchte noch nach dem Handtuch zu greifen und es aufzufangen. Und als ich stehen blieb, zack. Mit einem Schlag war ich auf dem harten Boden gelandet. Das Laufband stand in einer Sporthalle und es schoss mich über den ganzen Boden und schleuderte mich richtig weg. Und falls Sie es nicht wussten, nein, man kann nicht einfach stehen bleiben, wenn ein Laufband in Gang ist. Aber genauso leben eine ganze Menge Christen. Sie versuchen einfach alles zu tun. Sie versuchen, ihren Partner zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Versuchen, sich in der Gemeinde zu engagieren und laden sich all diese Aufgaben auf. Als ob sie mit 100 Bällen gleichzeitig jonglieren, und in dem Moment, wo sie aufhören, fällt alles in sich zusammen. Es gibt keinen Frieden für sie, wenn sie das Gefühl haben, sich Gottes Gunst verdienen zu müssen. Ich sage es Ihnen, der einzige Weg, wie Sie jemals Frieden haben können, ist durch Glaube und nicht durch Werke, nicht durch eigene Anstrengungen. Das Ganze ist eine Gnadengabe. Junge, diese Bibelstelle hat es in sich. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und in Vers 2 geht es weiter, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Schauen Sie genau hin. Da steht, wir haben Zugang zu der Gnade im Glauben erlangt. Das griechische Wort, das hier für Zugang gebraucht wird, kommt von demselben Wort wie Zulassung. Sie wissen schon, Sie wollen ins Kino und brauchen ein Ticket. Das ist Ihre Zulassung. Sie müssen dafür bezahlen. Wie bekommen wir also diesen Zugang, diese Zulassung zur Gnade Gottes? Nicht durch unsere Werke und auch nicht durch unsere Heiligkeit. Es geht um unseren Glauben. Und lassen Sie mich es einfach mal so sagen, wenn Sie versuchen, sich etwas zu verdienen und dann sagen, Gott, das bist du mir schuldig, immerhin gehe ich in den Gottesdienst und bezahle meinen Zehnten, ich habe dies und das getan und nun bist du es mir schuldig, dieses Gebet zu erhören, so erhalten Sie keinen Zugang. Der einzige Weg ist es, sich selbst zu demütigen und zu sagen, Vater, ich empfange dein Geschenk. Ich setze meinen Glauben in das, was Jesus für mich getan hat. Mein Glaube ist nicht in mir selbst. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Erst gestern habe ich zu einer Frau aus unserer Bibelschule gesprochen. Diese Frau hat ein wirklich traumatisches Erlebnis hinter sich. Sie hat mir nicht genau erzählt, was passiert ist, aber 7 Jahre lang hat sie mit niemandem gesprochen. Sie war einfach so traumatisiert. Letztendlich landete sie in einem Job, in dem sie Präsentationen vor vielen Leuten halten musste und sie lernte, ihre Angst zu überwinden. Ich weiß nicht genau, wie sie das geschafft hat, ob es einfach ihr Eigenwille, ihre eigenen Bemühungen waren, aber sie schaffte es. Sie hat mir erzählt, dass sie sich eine Stunde lang für jede Minute vorbereitete, die sie sprechen musste. Es kostete sie alles und heute ist sie in unserer Bibelschule. Sie wird freigesetzt. Heute erlebt sie, dass man Gott durch sich hindurch fließen lassen kann und nicht seine eigene Kraft anzapfen muss, sondern den übernatürlichen Fluss Gottes, den Heiligen Geist, in sich erleben darf. Und erst gestern hat sie mir all das erzählt und mich mit Tränen in den Augen gefragt, wie schaffe ich es, damit aufzuhören, selbst zu arbeiten und Gott durch mich hindurchfließen zu lassen. Und ich sage es Ihnen, genau da bleiben die meisten Christen stehen. Die meisten Christen versuchen einfach irgendetwas zu tun, sodass Gott im Gegensatz auch etwas machen muss. Aber der wahre Sieg, den wir als Christen erleben können, ist es zu verstehen, dass Jesus bereits alles getan hat und wir nur in ihm ruhen müssen. Junge, ich habe eine Predigt, die das aufgreift und sich mit Hebräer Kapitel 4, unserer Sabbatruhe, befasst. Ich habe keine Zeit, ausführlich darüber zu reden, aber es gibt eine Ruhe für das Volk Gottes, wenn wir von unseren eigenen Werken ablassen und unser Leben stattdessen auf das bauen, was Jesus für uns getan hat, nicht auf das, was wir für Jesus tun. Genauso erhalten wir Zugang zu dieser Gnade. Aber in diesem Vers gibt es noch einen weiteren Punkt. In Epheser Kapitel 2, Vers 8 heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gnade ist Gottes Sache. Gnade ist etwas, das Gott für sie tut, ohne dass sie etwas damit zu tun haben. Die Gnade ist durch Jesus Christus gekommen. In Johannes Kapitel 1 steht, und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Durch Jesus wurde die Gnade Gottes auf dieser Erde greifbar gemacht. Das geschah 2000 Jahre, bevor Sie oder ich geboren wurden, bevor wir je existiert haben. Gnade ist vollkommen unabhängig von Ihnen. Noch bevor es sie gab, gab es Gnade. Noch bevor Sie jemals Gnade gebraucht haben, Gnade hat nichts mit ihnen zu tun. Gnade wirkt für sie, aber es hängt kein bisschen von ihren eigenen Werken ab. Wenn es auch nur irgendetwas mit dem zu tun haben würde, was sie tun, dann wäre es keine Gnade mehr. In Titus Kapitel 2, Vers 11 steht, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Wenn Gnade allein retten würde, dann wäre jeder Mensch auf dieser Welt errettet. Denn Gnade hat überhaupt nichts mit unserer Leistung zu tun. Vor 2000 Jahren ist ein vollständiges Werk geschehen. Noch bevor es sie oder mich jemals gegeben hat. Wenn Gnade allein also retten könnte, wenn alles nur von der Gnade Gottes abhängig wäre, dann wäre jeder einzelne Mensch auf dieser Welt gerettet. Jeder könnte vor Gott gerade stehen. Jeder Mensch wäre perfekt. Denn die Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen. Aber in Epheser 2,8 heißt es, wir sind aus Gnade durch Glauben errettet worden. Und auch in Römer Kapitel 5, Vers 2 heißt es, wir haben Zugang, eine Zulassung zu dieser Gnade durch Glauben. Das ist ein ganz entscheidender Satz. Gottes Gnade ist für jeden Menschen gleich. Wäre das anders, dann wäre es keine Gnade mehr. Würde es davon abhängen, wie würdig sie sind, dann wäre es keine Gnade mehr. Gottes Gnade ist für alle gleich, aber nicht jeder empfängt sie auch. Das liegt nicht daran, dass Gottes Gnade für verschiedene Menschen verschieden wirksam ist, sondern weil die Menschen unterschiedlich reagieren. Manche antworten mit Glauben, andere mit Werken. Wieder andere reagieren ablehnend und glauben Gott einfach nicht. Aber es gibt so viele Leute, die glauben, dass Gott existiert, dass er alle Vollmacht hat, dass er heilen kann, dass er freisetzen kann. Aber dennoch versuchen sie, sich Gottes Gunst zu verdienen und empfangen sie nicht als Geschenk. Sie haben Zugang, haben die nötige Zulassung, diese Gnade Gottes zu empfangen, unverschuldete und unverdiente Gunst und sogar noch mehr. Alles, was Gott ist und hat und tun kann, ist ihnen zugänglich, unverschuldet und komplett unverdient. Sie erhalten Zugang zu dieser Gnade durch Glauben. Nicht durch Werke, nicht weil sie das Gefühl haben, würdig sein zu müssen. In dem Moment, in dem sie sich dort hineinbegeben und sagen, Gott, ich weiß, du vermagst alles zu tun, aber ich bin nicht würdig und ich muss dies und das und jenes tun. Gott, lass uns einen Deal machen. Ich werde heilig sein. Von heute an werde ich dies und jenes tun. Wirst du mir dann entgegenkommen? Der Moment, in dem sie versuchen, sich Gott so zu nähern, disqualifiziert sie. Denn selbst wenn sie ihr Allerbestes geben, werden sie immer noch nicht würdig sein, von Gott zu empfangen. Sie müssen sich selbst demütigen und ihren Zugang, ihre Zulassung zur Gnade Gottes aus Gnade durch Glauben empfangen. Junge, das ist doch einfach gewaltig. Ich weiß, dass Gott gerade zu vielen Menschen auf der ganzen Welt spricht. Sie lieben Gott, sie suchen Gott, sie sehen sich danach, etwas von Gott zu empfangen. Heilung, Wohlstand, Freude, Frieden, eine Ehe, was auch immer. Sie bitten Gott, etwas für sie zu tun, aber sie versuchen, sich dem Wirken Gottes in ihrem Leben würdig zu erweisen, anstelle davon ihren Zugang zu allem, was er ist und hat und tun kann, durch Glauben wahrzunehmen. Sie müssen aufhören, sich auf sich selbst zu verlassen und anfangen, auf Gott zu vertrauen. Eine Leitfrage, die Ihnen dabei hilft, festzustellen, ob Sie auf sich selbst vertrauen oder auf Gott, lautet, fühle ich mich verdammt? Fühle ich mich unwürdig? Denke ich ständig, Gott, ich weiß, dass du das kannst, aber ich bin nicht würdig. Ich bin verdammt. Dann vertrauen Sie auf sich selbst. Aber wenn Sie an einen Punkt gelangen, an dem Sie in Gott ruhen, dann kann der Feind kommen und Sie verdammen. So lesen wir es auch in der Bibel, als Jesus gesagt hat, sei dem Widersacher bald geneigt, während ihr noch gemeinsam auf dem Weg seid. Wissen Sie, wenn der Feind sagt, ja klar, Gott existiert, natürlich kann er Wunder tun, aber warum um alles in der Welt glaubst du, dass er jemals dich gebrauchen wird? Wenn die Antwort lautet, einen Moment mal, ich stelle mich doch gar nicht so schlecht an, ich studiere das Wort, ich suche Gott mehr als je zuvor. Wenn das die Antwort ist, dann vertrauen Sie auf sich selbst. Aber wenn der Teufel Sie verdammt und Sie antworten, weißt du was, das stimmt, ich verdiene nichts davon, ich bin es nicht würdig, dass Gott mich gebraucht, na und? Es handelt sich doch um mein Geschenk, Amen. Ich empfange es durch das, was Jesus getan hat. Vater, im Namen Jesus glaube ich, dass ich empfange. Das ist Vertrauen in Gott. So sieht der Zugang zu Gottes Gnade durch Glauben aus. Und genau das wünscht sich Gott von uns. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gospel Truth. Heute lehre ich weiter durch die Verse des Römerbriefes und ich sage es Ihnen, diese Schriftstellen haben es in sich. Diese Verse haben mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich sage es Ihnen, mir macht es so viel Spaß, all das durchzunehmen und mit Ihnen zu studieren. Denn Gott hat diese Verse gebraucht, um mein Leben zu verändern. Und ich weiß, dass einige von Ihnen, die heute zuschauen, wissen, dass in ihrem Leben etwas fehlt. Sie wissen, dass Gott existiert. Sie wissen, dass er sie liebt. Sie wissen, dass es mehr als das gibt, was sie gerade erleben. Aber sie haben einfach keine Ahnung, wie sie an diesen Punkt gelangen können. Ich sage es Ihnen, wenn Sie nicht von den Erkenntnissen, die im Römerbrief geschrieben stehen, in Brand gesetzt werden, dann muss jemand wohl Wasser auf Ihr Holz gegossen haben. Das hier kann und wird Ihr Leben verändern. Und wir haben viele verschiedene Produkte für Sie im Angebot. CDs, DVDs, ein Studienführer, ein Buch, ein Bibelkommentar zum Römerbrief, das als englische Ausgabe erhältlich ist. Wir haben so viele Dinge, die Ihnen dabei helfen werden, all diese Wahrheiten tiefer zu entdecken. Mein Leben ist davon komplett auf den Kopf gestellt worden. Und ich möchte Sie auch ermutigen, unsere Webseite zu besuchen. Denn dort finden Sie die gesamte Lehrreihe über den Römerbrief. Sie müssen einfach nur unser Archiv aufsuchen. All das ist kostenlos und soll Ihnen ein Segen sein. Wir sind mittlerweile in Römer Kapitel 5 angekommen und gestern bin ich bei Vers 2 stehen geblieben. Römer 5,2, und ich muss mich wirklich zusammenreißen, wenn ich die letzten Einheiten für Sie zusammenfasse, denn ich komme immer so in Fahrt, dass ich die ganzen 30 Minuten über die Verse rede, die wir schon durchgenommen haben. Aber es ist mir wichtig, dass Sie das wirklich verstehen. Der einzige Weg, auf dem Sie jemals Frieden mit Gott haben werden, ist, wenn Sie vor ihm gerechtfertigt werden. Wenn Sie gerecht vor ihm stehen, indem Sie Ihren Glauben in das legen, was Jesus für Sie getan hat und nicht auf das vertrauen, was Sie für ihn tun können. So steht es in Römer 5,1 und in Vers 2 lesen wir dann, dass wir Zugang haben. Das Wort Zugang bedeutet so viel wie, wir sind zugelassen, die Gnade Gottes ist uns durch Glauben zugänglich, nicht durch unsere Leistung. Und wenn wir auf uns selbst vertrauen, dann hindert uns das sogar daran, gerecht vor ihm stehen zu können. Wissen Sie, auf mich sind schon tausende Leute zugekommen und haben diese oder eine ähnliche Frage gestellt. Ich verstehe nicht, warum Gott mich noch nicht geheilt hat, warum er noch nicht in meinem Leben gewirkt hat. Ich bete, ich faste, ich studiere das Wort, ich gehe in den Gottesdienst, ich zahle meinen Zehnten, ich mache doch dieses und jenes und sonst was. Und sie fragen sich unentwegt, warum hat Gott mich nicht geheilt? Sie haben es mir gerade eben gesagt, kein einziges Mal haben sie auf das gezeigt, was Jesus für sie getan hat, sondern immer nur auf das, was sie für ihn getan haben. Tief im Inneren gehen sie also davon aus, dass sie sich ihre Gebetserhörung verdient haben. Ich habe all diese Dinge getan, warum reagiert Gott nicht? Wahrer Glaube hat nichts damit zu tun, Gott zum Wirken zu bringen. Gott reagiert nicht auf uns. Wahrer Glaube reagiert auf das, was Jesus bereits getan hat. Und es geht allein darum, sich selbst zu demütigen und das als Geschenk zu empfangen. Junge, was ich hier gerade gesagt habe, das hat es in sich. Darin steckt richtige Vollmacht. Der normale Christ begreift das nicht. Wenn Sie das Gefühl haben, ich hätte gerade eine andere Sprache gesprochen, Sie wissen schon, das hat mich jetzt gar nicht angesprochen. Ich verstehe wirklich nicht, was du hier sagst. Nun, dann müssen Sie sich wirklich hinter die Wahrheiten des Römerbriefes klemmen. Wenn Sie das wahre Evangelium nicht verstehen, dass alles aus Gnade durch Glauben kommt, dann kann ich Ihnen eines versichern. Am Ende werden Sie Gott höchstpersönlich davon abhalten, in Ihrem Leben zu wirken, weil Sie auf sich selbst vertrauen, weil Sie lieber an sich selbst glauben, anstelle davon auf den Retter zu vertrauen. Junge, das sind radikale Sätze. Und in Vers 3 knüpft er daran an. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wissen Sie, ich könnte die ganze Sendung allein über diese Stelle reden. Dieser Abschnitt hier, zusammen mit Jakobus Kapitel 1, Vers 2 bis 5. Diese Verse sind so oft derart falsch ausgelegt worden. Wer Geduld braucht, dem wird Gott Herausforderungen geben, denn an Herausforderungen wächst man. Das Wort Gottes lehrt etwas anderes. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Hier steht, das Wort Gottes rüstet sie aus, macht sie vollkommen, nicht ihre Bedrängnisse und Herausforderungen. Und dennoch hat der gesamte Leib Christi sich diese Lehre angeeignet, dass unsere Probleme dazu dienen, uns heranzureifen, ohne Herausforderungen keine Reife. Nun, wenn das wahr wäre, dann wären die Menschen mit den größten Herausforderungen diejenigen, die am häufigsten durch Bedrängnis gegangen sind, die heiligsten, und das ist definitiv nicht der Fall. Diese Verse hier, die ersten zwei Verse von Römer Kapitel 5, handeln davon, dass wir gerechtfertigt worden sind. Durch unseren Glauben haben wir Frieden. Wir haben Zugang zu der Gnade Gottes und zu allem, was er ist und hat, und wir dürfen uns darin rühmen. Aber er schreibt auch, dass wir uns nicht nur in den guten Zeiten rühmen, sondern auch in den schlechten, denn wir wissen, selbst wenn wir Bedrängnis und all das erleben, ist das lediglich eine Möglichkeit für unseren Glauben zu wirken. Und wenn unser Glaube am Wirken ist, dann werden wir überwinden und werden am Ende besser dastehen als davor. Wissen Sie, ich benutze dieses Beispiel häufig, aber als ich eingezogen und nach Vietnam geschickt worden bin, da bekamen wir eine Art Grundkurs. Wir lernten zu kämpfen und uns zu verteidigen, wie man eine Waffe bediente, Handgranaten werfen, all diese Dinge. Aber wissen Sie, jemand, der einfach nur durch so einen Grundkurs durchgeht, der das theoretische Wissen hat, einen 8-Wochen-Crashkurs, wirklich 8 Wochen lang ist man da ausgebildet worden und das war's dann. So jemand ist kein erfahrener Soldat. Und wer mit diesem Wissensstand in Vietnam ankam, lebte gefährlich. Denn man dachte, man wusste alles, aber hatte dieses Wissen nie auf die Probe gestellt. Ich könnte Ihnen eine ganze Menge Beispiele dafür geben. Als wir damals in Vietnam waren, sind wir den Neulingen immer aus dem Weg gegangen, weil die dachten, sie hätten alles kapiert. Sie gingen fest davon aus, zu wissen, was auf sie zukommt, aber waren noch nie in einem echten Feuergefecht gewesen. Und ich sage es Ihnen, diese Leute waren gefährlich. Zum Beispiel bewachte ich eines Nachts unseren Bunker und wir saßen alle zusammen und aßen unsere Abendration. Und ich erinnere mich noch wirklich gut, ich saß auf so einem großen alten Felsen, etwa 1,5 Meter hoch. Ich saß also da und bewachte den Bunker, aß mein Essen, redete mit den anderen Kerlen und wir hatten einen neuen Soldaten am Start, der sich total freute. Junge, das ist so genial. Kann ich einfach wild in der Gegend rumschießen? So viel du willst. Kann ich Handgranaten werfen? Na klar, du kannst alle möglichen Waffen ausprobieren, worauf du Lust hast, wann immer du willst. Er war ganz aus dem Häuschen und fragte, darf ich eine Handgranate werfen? Klar, sagten wir. Und naja, der Kerl fiel einfach auf den typischen Anfängerfehler herein. Der Zünder verhakte sich und er versuchte, ihn irgendwie zu lösen. Und als er endlich den Stift aus der Granate gezogen hatte, fiel ihm das ganze Ding auf den Boden und rollte direkt zwischen meine Beine. Junge, ich ließ mein Abendessen fallen und rannte um mein Leben. Ich ließ mich rückwärts über den Felsen fallen und wartete dort zusammengekauert auf die Explosion, aber es geschah nichts. Als ich in der Grundausbildung war, hatte man uns mit einer Art Handgranate trainiert, bei der es gar keinen Sicherheitsstift gab. Aber mittlerweile waren die Granaten im Standardarsenal mit solchen ersetzt worden, die alle möglichen Sicherungen hatten. Ich kannte das aber überhaupt nicht und naja, das Ding explodierte nicht. Und irgendwann trauten wir uns hinzugehen und sahen, dass die Sicherung noch drin war. Wir zogen den Stift heraus und warfen das Ding weg. Gut, ich wollte Ihnen lediglich ein Beispiel dafür geben, dass Leute, die nicht wissen, was sie tun, unglaublich gefährlich sein können. Und man kann das auch übertragen. Es ist eine Sache, mir zuzuhören, mich zu verstehen, nachvollziehen zu können und eine Offenbarung vom Wort zu bekommen. Aber dennoch wird das Leben Sie nicht verschonen. Der Feind wird sich gegen Sie auflehnen und Ihnen Widerstand leisten. Und wenn Sie Ihren Stand einnehmen und von dem Gebrauch machen, was Sie mich hier sagen hören oder was Sie von jemand anderem gelernt haben, wenn Sie Ihren Stand einnehmen und sich auf Ihren Glauben stützen, dann werden Sie gewinnen. Wenn Sie nicht aufgeben, sondern standhaft bleiben und widerstehen, dann werden Sie schlussendlich genau deshalb ein besserer, stärkerer Christ werden. Aber wenn Sie meinen, dass das Problem selbst darauf ausgelegt worden ist, sich stärker zu machen, dann irren Sie sich. Das ist, als ob Sie auf Ihren Feind zurennen und ihm ins Gesicht sagen, ich weiß, dass ich zu einem besseren Soldat werde, weil wir beide jetzt kämpfen, und dann nehmen Sie ihn in den Arm. Wenn Sie versuchen, Ihren Feind zu umarmen, dann wird er Sie töten. Das war's dann mit besser und stärker. Und genau das Gleiche passiert, wenn Sie sich Probleme in dem Glauben annehmen, dass Sie von Gott kommen, weil er Sie dadurch zu einem besseren Menschen machen möchte. Das wird Ihr Tod sein. Das wird Ihnen bestimmt nicht helfen. Aber wenn Sie widerstehen, dem Feind die Stirn bieten und durch Krankheit hindurch weiterkämpfen, sich auch von Unvergebenheit und all diesen Dingen nicht aufhalten lassen, dann werden Sie am Ende gestärkt herausgehen. Und in Vers 5 steht, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Junge, dieser Vers hat es so in sich. Der Heilige Geist ist es, der die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgießt. Ich könnte wochenlang allein über diesen Vers predigen. Jeder dieser Verse hat eine ganz besondere Bedeutung für mich und alle haben sie mein Leben verändert. Als ich die Taufe im Heiligen Geist empfing, und dazu gehört es auch, in Sprachen zu reden. Nicht nur das, vielmehr aber das Reden in neuen Zungen ist ein Teil davon. Junge, damals wurde ich in der Liebe Gottes getauft. Ich verliebte mich Hals über Kopf in Gott. Ich verliebte mich in die Menschen. Mein Leben wurde komplett auf den Kopf gestellt und ich sage es Ihnen. Vielleicht haben Sie schon einmal jemanden über den Himmel und die Hölle predigen hören, darüber, dass Jesus unsere Sünden vergibt. Vielleicht haben Sie Errettung empfangen und sind von neuem geboren worden. aber sie sind noch nicht im Heiligen Geist getauft. Und genau deshalb haben sie noch nicht erlebt, wie die wahre Liebe Gottes durch sie hindurchgeflossen ist. Das soll bestimmt nicht heißen, dass sie die Liebe Gottes nicht erkennen können. Aber der Dienst des Heiligen Geistes besteht gezielt darin, uns Jesus zu offenbaren und uns seine Liebe zu zeigen, die Liebe Gottes in unserem Leben auszugießen. Meine Taufe im Heiligen Geist kam einer Taufe in Liebe gleich und bis heute bin ich nicht darüber hinweg. Wissen Sie, das Ganze ist schon über 50 Jahre her und ich bin immer noch verliebt in den Herrn. Der Heilige Geist offenbart mir seine Liebe. Und diese Taufe ist nicht dasselbe wie von neuem geboren werden. Dazwischen müssen keine Monate oder Jahre liegen. Manchmal sind das auch nur 2 Minuten Unterschied. Wissen Sie, in Apostelgeschichte 10 empfingen Cornelius und sein ganzer Haushalt die Taufe im Heiligen Geist und die Gabe der Zungenrede und das gleichzeitig mit ihrer Errettung. Zwischen den beiden muss keine lange Zeit liegen, aber es handelt sich trotzdem um 2 verschiedene Erfahrungen. Ich zum Beispiel wurde von neuem geboren, als ich 8 war, aber erst mit 18 empfing ich auch die Taufe im Heiligen Geist. Ich kenne andere Leute, die von neuem geboren wurden und dann erst einige Zeit später im Heiligen Geist getauft wurden. In Apostelgeschichte 1 sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht nirgends hin, erzählt niemanden von der Auferstehung. Stellen Sie sich das doch nur einmal vor, die aufregendsten Neuigkeiten, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Sie hatten die großartigsten Neuigkeiten und er sagte nur, sagt es keinem, geht nirgends hin, bis ihr nicht die Kraft aus der Höhe empfangen habt. Und schließlich wurden sie an Pfingsten im Heiligen Geist getauft und sie veränderten sich grundlegend. So sehr sogar, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Als sie die Taufe im Heiligen Geist empfingen, wurden sie von schwachen, ängstlichen Leuten, die den Herrn verleumdet und abgelehnt hatten, zu feurigen Menschen, die mutig und ohne Furcht ihren Stand einnahmen. Die Taufe im Heiligen Geist ist das zweitwichtigste Erlebnis, das sie jemals mit Gott haben werden. Das erste ist von neuem geboren. Werden. Dann folgt die Taufe im Heiligen Geist. Und in diesem Vers lesen wir davon. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich weiß, dass ich gerade zu Tausenden, wenn nicht zu Millionen Menschen rede. Und vielleicht sind viele von ihnen bereits errettet. Sie haben Jesus zu ihrem Herrn gemacht, aber sie sind noch nicht im Heiligen Geist getauft worden. Sie haben den Heiligen Geist nicht eingeladen, sie zu füllen und mit einer Sprache durch sie hindurchzubeten, die den Zweifel und Unglauben in ihrem Verstand links liegen lässt und direkt aus ihrem Geist kommt. Wenn Sie das noch nicht empfangen haben, dann können Sie die Telefonnummer anrufen, die gerade auf Ihrem Bildschirm eingeblendet wird. Dort werden Sie von Leuten empfangen, die alle selbst die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben und in neuen Zungen sprechen. Alle haben Sie die Liebe Gottes in Ihrem eigenen Leben erlebt und sind durch die Dinge hindurchgegangen, über die ich gerade gesprochen habe. Sie können einfach anrufen und mit einem unserer Mitarbeiter beten und die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Tausende, Zehntausende Leute haben bereits den Heiligen Geist empfangen, indem sie hier angerufen haben. Also rufen Sie an und beten Sie mit uns. Ich sage es Ihnen, Sie brauchen diese Kraft in Ihrem Leben. Genau wie auch Jesus seinen Jüngern den Auftrag gab, erst zu warten, bis sie diese Kraft empfangen haben, sollten Sie, bevor Sie etwas anderes tun, erst die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Und Sie werden da hineinwachsen. Sie werden das nicht einfach empfangen und nie wieder auch nur irgendeinem Problem begegnen. Aber ihnen wird sich eine komplett neue Welt öffnen. Der Heilige Geist wird sie beleben und sie werden exponentiell wachsen. Der Unterschied in ihrem Leben wird einfach riesig sein. Und ich weiß, Gott spricht gerade jetzt zu einigen von ihnen. Sie müssen anrufen, sie müssen beten. Sie können auch alleine für sich selbst beten, wenn sie sich bereit fühlen. Aber wenn sie gerne jemand anderen dabei hätten, der sie ermutigt, vielleicht noch Dinge erklärt, die ihnen unklar geblieben sind. Was bedeutet es, in neuen Zungen zu reden? Was ist das überhaupt? Was passiert da? Unsere Mitarbeiter werden mit ihnen beten, ihre Fragen beantworten und ihnen dienen. In Vers 6 heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Wussten Sie, dass Jesus ausschließlich für gottlose Menschen gestorben ist? Wenn sie ihre eigene Gottlosigkeit nicht anerkennen und sich auf die eine oder andere Weise in den Vordergrund spielen wollen und sich auf ihre Selbstgerechtigkeit verlassen, weil sie glauben, Gott ist ihnen irgendetwas schuldig, weil sie ein ach so guter Mensch sind, nun dann ist Jesus nicht für sie gestorben. Jesus ist ausschließlich für die Gottlosen gestorben und das Gesetz hat genau diesen Sinn und Zweck, sie an einen Punkt zu bringen, an dem sie ihre Selbstgerechtigkeit loslassen, damit aufhören, sich mit anderen Menschen zu vergleichen und nicht mehr denken, dass sie auch nur auf irgendeine Art und Weise würdig genug sind, dass Gott durch sie hindurchfließt. Das Gesetz bringt sie an den Punkt, an dem sie realisieren, Gott, ich bin ein Sünder, sei mir gnädig. Das ist der Sinn und Zweck des alttestamentlichen Gesetzes. Und sobald sie zu Jesus kommen und die Errettung empfangen, werden sie zu einem neuen Menschen. Das Gesetz des Alten Testamentes hat nun keine Geltung mehr. In Vers 7 heißt es, nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das greift Vers 6 wieder auf. Er ist für die Gottlosen gestorben. Wenn sie nicht erkennen, dass sie ein Sünder sind, wenn sie nicht erkennen, dass sie sich selbst nicht retten können, wenn sie sich nicht Gott hingeben und sich nicht von ihm retten lassen, dann können sie niemals errettet werden. Wissen Sie, ich weiß nicht, ob Sie jemals genauer darüber nachgedacht haben, aber es ist einfach erstaunlich. Jede andere Religion in dieser Welt hat ein bestimmtes Bild von Gott und bedient sich dem Konzept, dass wir nicht an das heranreichen, was Gott sich für uns vorgestellt hat und dass wir auf einen Tag des Urteils und der Vergeltung zusteuern. Im Grunde wird in jeder anderen Religion dieser Welt die Last der Errettung auf die Schultern der Menschen gelegt. Sie müssen diesen wütenden Gott mit ihrem Leben besänftigen. Im Islam ist das zum Beispiel der Dschihad. Geh hinaus, töte die Untreuen. Tu dies und dein Platz im Paradies ist dir sicher, inklusive deiner unzähligen Jungfrauen. In anderen Religionen muss man sich eine Glatze rasieren, eine Mönchskutte anlegen, betteln, sich selbst verleugnen. Und wer all das tut, wird auf die eine oder andere Weise wieder würdig und von Gott angenommen. In jeder anderen Religion liegt es in der Verantwortung des Menschen, errettet zu werden. Aber in diesem Punkt unterscheidet sich das Christentum von allen anderen Religionen der Welt. Es ist die einzige Religion, in der es einen Retter gibt. Sie müssen sich nicht erst selbst retten. Sie müssen nicht erst würdig werden. Jesus ist gekommen und hat ihre Sünden und meine Sünden am Kreuz auf seinen eigenen Schultern getragen. Er hat für uns gelitten, ist gestorben und bietet ihn und mir als Geschenk an, vor Gott gerade zu stehen. Wir müssen nur glauben und empfangen. Das hier ist die einzige Religion. Wenn Sie dieses Wort benutzen wollen, ich nenne das Christentum ungern eine Religion, einfach nur weil Religion für mich bedeutet, dass der Mensch sich nach Gott ausstreckt. Im Christentum kommt Gott aber auf uns zu und schafft das, was Religion und die Mühe aller Menschen niemals schaffen konnte. Aber wenn Sie das Wort gerne benutzen, dann nur zu. Das Christentum ist die einzige Religion, die das Konzept eines Retters kennt. In jeder anderen Religion muss man sich durch seine eigenen guten Werke selbst retten. Aber hier heißt es ganz klar, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er starb nicht erst dann für uns, als wir schon all unseren Kram auf die Reihe bekommen hatten. Jetzt hast du dich aber gut angestellt und hast dich so richtig zusammengerissen. Ich werde dir helfen. Ich werde was beisteuern. Immerhin bist du ja nicht dazu imstande, es selbst ganz zu schaffen. Ich sorge dafür, dass das Ganze noch etwas abgerundet wird. Ich habe doch tatsächlich mal gehört, wie eine Frau im Fernsehen ihr Zeugnis gegeben und gesagt hat, ich war nicht wie jeder andere, ich bin nie drogensüchtig gewesen, war nie abhängig, meine Ehe war nicht am Scheitern und krank war ich auch nicht. Mein Leben war perfekt. Sie war eine reiche Frau, eine wunderschöne Frau. Alles war glatt für sie gelaufen. Und sie sagte, mein ganzes Leben war eigentlich großartig. Ich habe Jesus wirklich nicht so sehr gebraucht wie andere. Er hat das Ganze einfach nur abgerundet. Und in dem Moment, als sie das sagte, dachte ich mir nur, ich bin mir nicht sicher, dass diese Frau von neuem geboren ist. Wissen Sie, sie verglich sich mit anderen Leuten und kam zu dem Schluss, sich ja noch relativ gut angestellt zu haben. Gott hatte ihr lediglich ein wenig geholfen. Junge, Sie müssen an Ihre eigenen Grenzen stoßen, bevor Sie erkennen können, wo Gott eigentlich anfängt. Sie müssen an einen Punkt gelangen, in dem sie verstehen, Gott, ich brauche dich, sei mir einem Sünder gnädig. Und genau darum geht es in diesem Vers. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wissen Sie, in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, wurde diese Bibelstelle oft benutzt. Wir nannten das Ganze die römische Straße. Römer 3,23, 6,23, 5,8, 10,9. Das war die römische Straße, die wir nahmen, um die Leute zur Errettung zu führen. Und wir nahmen Vers 8 einfach immer aus dem Kontext und sagten, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir gebrauchten den Vers einfach so und generell ist das ja auch wahr. Alles, was ich gesagt habe, stimmt, aber dieser Vers ist nur die Vorstufe zum nächsten. Denn darauf wird das Ganze hinausgeführt. Es geht um die Gegenüberstellung. Lassen Sie uns das also mal im Kontext betrachten. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. So weit, so gut. Aber nun kommt der springende Punkt. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Und Vers 10 verbindet die beiden schließlich. Hier steht, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? All das soll heißen, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir gottlos waren, als keine Tugend in uns zu finden war. Gott hat uns nicht einfach gesehen und fand uns so liebenswürdig, dass er uns einfach retten musste. Nein, Gott hat uns gerettet, weil er die Liebe ist, nicht weil wir liebenswürdig sind. Hesekiel Kapitel 16 beschreibt uns ein Bild davon, wie Gott uns aufgefunden hat. Wir waren wie ein Kind am Tag der Geburt, die Nabelschnur noch nicht durchgetrennt. Wir lagen in unserem eigenen Blut, tief im Dreck, beschmutzt und beschmiert. So hat es ausgesehen, als Gott uns gerettet hat. Als er uns fand, da waren wir nicht diese perfekt gekleideten und ordentlichen Menschen. Er sah uns, als wir noch Sünder waren und starb für uns. Dann bewies er uns seine Liebe, als wir noch Sünder waren. Der Punkt ist, wie viel mehr liebt er uns wohl nun, da wir seine Errettung angenommen haben? So viel mehr. Aber wussten Sie, dass der normale Christ bzw. die normale Gemeinde heutzutage lehrt, dass Gott die Sünder liebt, aber sobald man errettet ist, dann muss man sich zusammenreißen und gut anstellen. Sonst wird Gott die Gebete nicht erhören. Sie können in den Gottesdienst kommen und in Ehebruch leben. Sie könnten gerade erst untreu gewesen sein. Vielleicht sind Sie ein Lügner oder ein Dieb. Vielleicht betrinken Sie sich oder nehmen Drogen. Egal was, Sie kommen in den Gottesdienst und man wird Ihnen, weil Sie ein Sünder sind, mit Barmherzigkeit und Gnade begegnen und sagen, Gott liebt dich. Wie kannst du das sagen? Ich bin untreu gewesen, das tut nichts zur Sache. Gott liebt dich trotzdem. Und dem Sünder wird Gnade erwiesen. Nehmen wir mal an, jemand kommt betrunken in die Gemeinde. Der normale Christ würde auf diese Person zugehen und sagen, Gott liebt dich, Gott kann dir vergeben, Gott kann dein Leben verändern und würde diesem Menschen gegenüber gnädig sein. Aber spinnen wir den Gedanken jetzt einmal weiter und die Person wird von neuem geboren, kommt die Woche drauf wieder betrunken an und dieselben Leute, die dem Sünder gerade noch gnädig gewesen sind, werden diesen Menschen, der sich nun Christ nennt, anklagen und sagen, Gott ist wütend auf dich, Gott wird deine Gebete nicht beantworten und all das. Hier geht es aber um das komplette Gegenteil. Wenn sie die Gnade Gottes empfangen haben, als sie noch ein Sünder waren und alles in ihrem Leben falsch gelaufen ist, wie viel mehr wird Gott sie jetzt wohl lieben? Junge, sobald Sie von neuem geboren worden sind, ist die Gnade Gottes um so vieles überfließender. Aber der normale Christ meint, Gott legt nun einen strengeren Maßstab an. Immerhin sind Sie nun sein Kind und er muss Ihnen Grenzen aufzeigen, wird Sie bestrafen, wenn es sein muss, auch mit Krankheit. Aber diese Verse versichern uns das genaue Gegenteil. Wir sind bei Römer Kapitel 5 stehen geblieben und erst gestern habe ich mich mit Römer Kapitel 5, die Verse 8 und 9 befasst. Ich sage es Ihnen, diese Verse haben mein Leben verändert. Wir kommen langsam zu ein paar der Stellen, die bei mir alles auf den Kopf gestellt haben. Hoffentlich schaffen wir es heute noch ein paar dieser Verse anzupacken. Aber ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, an den genauen Ort, an dem mir Gott eine Offenbarung über diese Verse gegeben hat. Das war vor ungefähr 46 oder 47 Jahren. Ich bekam ein wirkliches Verständnis von diesen Versen und bis heute hat mich das nicht mehr losgelassen, sondern mein Leben verändert. In Römer Kapitel 5, Vers 8 steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und es geht hier unterm Strich nicht darum, dass Jesus für die Gottlosen gestorben ist, obwohl das ein riesiger Punkt ist und eine gewaltige Wahrheit. Aber eigentlich geht es um den Punkt im nächsten Vers, wo es heißt, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Er benutzt den vorangegangenen Vers also als Hinleitung. Wenn Gott uns so sehr liebt, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, wie viel mehr liebt er uns jetzt, wo wir ihn als unseren Retter angenommen haben? Genau da sind wir gestern stehen geblieben. Die Gemeinde als Ganzes, glaubt ihr, wie viel weniger liebt er uns nun? Ich habe sogar mal diesen Vergleich gehört. Vielleicht sind sie ihren Nachbarskindern gegenüber gnädig. Vielleicht lassen sie denen einiges durchgehen. Aber Junge, wenn es um ihre eigenen Kinder geht, dann werden sie streng bleiben. Dann zeigen sie klare Kante. Dann werden sie für Disziplin sorgen. Und ich habe tatsächlich schon gehört, wie Leute gepredigt haben, dass Gott mit uns Gläubigen härter ins Gericht geht als mit denjenigen, die nicht an ihn glauben. Aber in diesen Versen steht das genaue Gegenteil. Wenn Gott sie genug geliebt hat, um ihnen seine Liebe zu beweisen und für sie zu sterben, als sie noch ein Sünder waren, wie viel mehr liebt er sie wohl nun? Ich hatte schon mit so vielen verschiedenen Leuten zu tun und es hunderte Male gehört. Und auch heute sehen Leute dieses Programm. die sich bekehrt haben, als sie noch in Sünde gelebt haben. Sie wussten damals, dass sie absolut gar nichts verdienen. Jemand hat ihnen erzählt, dass Gott sie liebt. Daraufhin haben sie die Errettung empfangen und wurden von der Liebe Gottes komplett überwältigt. Sie waren so erstaunt, dass Gott sie liebt, obwohl sie Ehebruch begangen haben, nachdem sie zum Alkohol gegriffen oder Drogen genommen haben, egal was sie auch getan haben. Sie waren verliebt wie in den Flitterwochen. Das Gras war grüner, der Himmel blauer. Alles war wunderbar, als sie von neuem geboren wurden. Und dann haben sie angefangen, Gottesdienste zu besuchen und haben Sachen gehört, wie wenn sie nicht ihren Zehnten zahlen, dann wird Gott sie nicht segnen. Nun, sie haben ihren Zehnten auch nicht gezahlt, bevor sie von neuem geboren wurden, und trotzdem sind sie errettet worden. Trotzdem haben sie die Liebe Gottes empfangen. Aber jetzt gehen sie in die Gemeinde und finden heraus, ups, ich glaube, ich zahle mal lieber meinen Zehnten, sonst werde ich nicht gesegnet, Gott liebt mich nicht. Und dann finden sie heraus, dass sie auch noch jeden Tag eine Stunde lang ihre Bibel lesen sollten und dass sie ihre Frau ja so und so behandeln müssen, und bevor sie es wissen, denken sie, oh Mann, ich dachte, Gott ist mit mir zufrieden. Nun, das war, bevor sie von neuem geboren wurden, da hat er ihnen alles zuteil werden lassen, aber nun sind sie errettet, nun müssen sie anfangen, dafür zu arbeiten. Und es gibt so viele Leute, die erst durch eine kurze Verliebtheitsphase gehen, bevor sie herausfinden, wie der Hase anscheinend wirklich läuft. Jetzt muss man Gott besänftigen und zufriedenstellen. Ich sage es Ihnen, das ist falsch, das ist einfach falsch, so hat Gott sich das nicht vorgestellt. Wissen Sie, früher habe ich öfters so ein kleines Flugblatt benutzt. Ich will jetzt gar nicht sagen, wer das verfasst hat, aber es trug den Titel Die vier geistlichen Gesetze. Eines dieser Gesetze wurde mit Hilfe einer kleinen Illustration veranschaulicht. Hier drüben war ein Berg, dort war Gott, und hier drüben waren Sie und zwischen Ihnen eine riesige Kluft. Und Sie haben immer wieder versucht, diese Kluft zu überwinden, um zu Gott zu kommen. Und egal, wie weit Sie gesprungen sind, Sie haben es nie rüber geschafft. Sie haben wieder und wieder versagt. Niemand konnte Gott aus eigener Kraft erreichen. Das ist ja auch wahr. Und dann war da auch ein Kreuz, das über die Kluft gelegt worden ist. Sie konnten über das Kreuz laufen und durch Jesus zu Gott kommen. Darauf wollte dieses ganze Flugblatt hinaus. Die Leute sollten erkennen, dass sie Jesus brauchen, und nun haben sie die Kluft überwunden und leben in Gemeinschaft mit Gott. All das ist wahr und all das ist gut, und wir haben damals mit Hilfe dieser kleinen Anleitung sozusagen Menschen zum Herrn geführt. Aber nachdem sie von neuem geboren werden und anfangen, in die Gemeinde zu gehen, finden sie heraus, dass Gott sie nicht segnet wird, wenn sie ihren Zehnten nicht zahlen. Wissen Sie, was das mit ihnen macht? Es bringt sie wieder auf die andere Seite dieses Grabens. Und wie sollen sie denn jetzt bitte zurück zu ihrer Beziehung mit Gott gelangen? Denn Jesus haben sie ja bereits. Sie haben Jesus schon zum Herrn ihres Lebens gemacht. Genauso sind sie ja nach da drüben zu Gott gekommen. Aber jetzt sind sie ja wieder auf Distanz. Denn wenn sie ja nicht ihren Zehnten zahlen oder eine Stunde lang am Tag beten oder das Wort studieren, dann wird er sie nicht segnen. Wie sollen sie also wieder nach da drüben kommen? Sie sehen, auf einmal ist die Kluft wieder da. Aber das Evangelium steht für etwas ganz anderes. Hier steht, dass wenn Gott sie so sehr geliebt hat, dass er für sie gestorben ist, als sie noch ein Sünder waren, dann liebt er sie jetzt noch um einiges mehr. Wissen Sie, Sie können sich das auch so vorstellen. Viele von ihnen haben, bevor sie von neuem geboren wurden, niemals gefastet oder gebetet, sind nicht in den Gottesdienst gegangen und haben auch nicht ihren Zehnten gezahlt. Manche von ihnen hatten gerade erst Ehebruch begangen, es mit dem Alkohol übertrieben, geraucht oder sonst was gemacht, und dennoch haben sie das größte Geschenk empfangen, das ihnen jemals gemacht werden kann, die Vergebung ihrer Sünden. Sie haben so viele Dinge angestellt, aber nichts konnte dem im Weg stehen, was Jesus für sie getan hat. Sie haben die Errettung einfach als ein Geschenk empfangen. Aber in den meisten Gemeinden wird ihnen gelehrt: Jetzt sind sie Christ, jetzt sollten sie sich wirklich mal ins Zeug legen und heilig leben. Wenn sie auf dem Weg in die Gemeinde mit ihrer Frau gestritten haben, dann ist genau das der Grund, warum Gott sie nicht heilen wird. In ihrem Leben herrscht Unfriede, da ist Unvergebenheit und so weiter. Jetzt denken Sie doch einmal darüber nach. Das hat Sie auch nicht daran gehindert, errettet zu werden. Tatsache ist doch, dass Sie das Evangelium erst so richtig verstanden haben. Wenn in einer meiner Veranstaltungen jemand auf mich zukommt und sagen würde, ich muss dringend errettet werden, ich habe Ehebruch begangen, ich verdiene die Hölle, kann Gott mir jemals vergeben? Natürlich antworte ich dann, ja, nichts davon steht deiner Errettung im Weg. Du kannst in diesem Moment Vergebung empfangen. Geh einfach darauf ein, demütige dich und empfange deine Errettung. Du kannst von neuem geboren werden, obwohl du noch letzte Nacht gesündigt hast. Aber jetzt bist du ja errettet. Wenn du also auf dem Weg in den Gottesdienst mit deiner Frau streitest, dann wird dich das daran hindern, geheilt zu werden. Das wird dir im Weg stehen, wenn du von Gott empfangen möchtest, denn du bist nicht mehr perfekt. Du hast etwas falsch gemacht. Ist das nicht offensichtlich eine absolute Doppelmoral? Darum geht es hier nicht. Hier steht, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr liebt er uns wohl jetzt? In Kolosser Kapitel 2, Vers 6 steht ein Vers, den Gott benutzt hat, um wirklich zu mir zu sprechen, und ich habe ihn schon tausende Male erwähnt. Dort steht, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Das bedeutet, genauso wie sie ihre Rettung empfangen haben, werden sie auch Heilung, Wohlstand, Befreiung, Freude, Friede, Führung und alles andere empfangen. Wie haben sie ihre Rettung empfangen? Wir haben früher immer dieses Lied gesungen, so wie ich bin, ohne eine Bitte. Ihr Glaube lag damals vollkommen in Jesus, und wenn sie jemand angeklagt hätte, du hast aber Ehebruch begangen, dann hätte auch das sie nicht davon abhalten können, errettet zu werden. Viel eher hätte es sie noch mehr in die Arme Gottes getrieben. Genau deshalb muss ich doch errettet werden. O Jesus, bitte vergib mir. Sie hätten nicht zugelassen, dass ihre Sünde sie daran hindert, zu glauben und gerettet zu werden. Aber sobald sie von neuem geboren werden, reicht es aus, sich mal kurz mit jemandem in die Haare zu bekommen oder mal die Bibel nicht jeden Tag gelesen zu haben. Eine Sache läuft nicht ganz perfekt und jetzt kann Gott entscheiden, dass sie doch an Krebs sterben müssen. Vielleicht lässt er ihre Ehe zerbrechen oder er lässt zu, dass ihr Unternehmen pleite geht und sie obdachlos werden, weil sie eben die Bibel nicht oft genug gelesen haben. Kolosser 2,6. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Wir erzählen den Leuten, dass sie aus Gnade gerettet werden. Aber nur durch Werke und Leistung kann man es schaffen, seine Beziehung zu Gott am Leben zu halten. Das ist nicht das Evangelium. Und ich weiß, dass sich jetzt einige Leute denken, also können wir doch eigentlich machen, was wir wollen. Wenn ich es schaffe, schnell genug zu reden, dann werden wir auch noch bei Römer Kapitel 6 ankommen. Denn genau damit beschäftigt sich Paulus in diesem Abschnitt. Im Grunde ist das nämlich eine ganz logische Frage. Wenn Sie das Evangelium wahrlich verstehen, dass Sie aus Gnade gerettet worden sind, als Sie noch ein Sünder waren, da hat Gott Ihnen seine Liebe bewiesen. Und jetzt, wo Sie von neuem geboren sind, nun liebt er Sie noch so viel mehr, selbst wenn Sie erneut sündigen. Das wirft ja die Frage auf, ob man jetzt einfach in Sünde leben kann. Und Paulus stellt klar, mitnichten, das sei ferne. Das behaupte weder ich noch hat Paulus das gesagt. Und darauf will ich auch gar nicht hinaus. Ich werde aber noch darauf eingehen und Ihnen eine Antwort geben. Aber bevor wir dorthin kommen, möchte ich Römer Kapitel 5 zu Ende bringen und auf einen weiteren Punkt eingehen. Wenn Sie Errettung empfangen haben, wenn Sie von neuem geboren wurden und das als Geschenk der Gnade empfangen haben, dann sollen Sie auch Heilung als Geschenk der Gnade empfangen. Genauso Wohlstand, Freude und Frieden als Geschenk der Gnade. Alles, was von Jesus kommt, dürfen wir auch auf die Art und Weise empfangen, wie wir von neuem geboren wurden. Wie gesagt, Kolosser 2,6, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Junge, das ist doch einfach gewaltig. Wenn Sie verstehen, was ich sage, dann sollte das einige Ihrer Fragen beantworten. Genau das ist die Antwort, warum es so leicht für Sie ist, von neuem geboren und so schwer geheilt zu werden oder Freude zu haben oder Gottes Stimme zu hören. Sie sind aus Gnade gerettet worden. Aber dennoch versuchen Sie nun, da Sie jetzt ein Christ sind, etwas zu leisten, um von Gott zu empfangen. Sie müssen einfach zurückgehen und genau das tun, was Sie auch getan haben, um errettet zu werden. Einfach Ihren Glauben in das legen, was Jesus für Sie getan hat und nicht versuchen, würdig genug zu sein und den Segen Gottes zu verdienen. In Vers 10 heißt es, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, nicht durch unsere guten Werke, nicht weil wir mit Gott gefeilscht und irgendwelche Versprechungen gemacht haben. Wir wurden mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt. Es geht um das, was Jesus für sie getan hat und nicht um das, was sie für ihn tun können. Und weiter heißt es, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben, nicht durch ihre Heiligkeit. Sie werden nicht aus Gnade gerettet und müssen dann das Ganze mit Werken am Leben halten. Das Prinzip bleibt das gleiche. Es geht darum, den Glauben in Gottes Gnade zu setzen, nicht nur für die Errettung, sondern auch für alles andere, was mit dem christlichen Leben zu tun hat. In Vers 11 heißt es, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Junge, diese Versöhnung ist das Opfer von Jesus und alles, was er erkauft hat. Und hier steht, dass wir das jetzt empfangen haben. Der normale Christ lebt einfach sein Leben vor sich hin und wartet darauf, dass er irgendwann im Himmel mal die Fülle erlebt. Dabei gibt es schon jetzt so viel mehr für uns alle. Amen. Sie können schon jetzt ein siegreiches Leben voller Freude führen. Sie müssen nicht erst warten, bis Sie in den Himmel kommen. Der Himmel wird genial werden, das will ich gar nicht schmälern. Aber es geht nicht nur darum, sich irgendwie durch die Welt zu schlagen, andauernd zu leiden und dann irgendwie in den Himmel hineinzuhumpeln. Sie können jetzt schon mehr als ein Überwinder sein. Wir haben die Versöhnung schon empfangen. Es ist bereits geschehen, aber Sie müssen auch Glauben in das setzen, was Jesus getan hat, und nicht nur in Sie selbst, damit Sie das auch in Ihrem eigenen Leben geschehen sehen. Und Junge, ich habe eine ganze Lehrreihe über diese Verse. Ich glaube, es sind 6 CDs mit dem Titel Die wahre Natur Gottes. Und da beschäftigen wir uns mit genau diesen Versen. Das ist absolutes Basiswissen. Ich nenne es Grundkurs Christsein. Es geht hier um die Basis des Christentums und erklärt anhand der Gnade des Neuen Testaments die Härte Gottes im Alten Testament und zeigt, wie die wahre Natur Gottes in all dem zu erkennen ist. Aber weiter in Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Wie gesagt, ich könnte mindestens 1 oder 2 Stunden nur damit verbringen, weil diese Verse im Widerspruch mit dem stehen, was der normale Mensch, ja auch der ganz normale Christ, glaubt. Hier steht, dass die Sünde durch einen einzigen Menschen in die Welt gekommen ist und damit der Tod zu allen Menschen, durch diesen einen Mann. Sie wissen, um wen es hier geht, Adam. Sie haben sich nicht selbst zum Sünder gemacht. Sie wurden als Sünder geboren und alles, was ihre sündhaften Taten, alles, was sie falsch gemacht haben, hat sie nicht erst zum Sünder gemacht. Stattdessen haben sie gesündigt, weil es in ihrer Natur lag, zu sündigen. Sie sind als Sünder geboren. Wie ich schon gesagt habe, ich könnte ewig lang über dieses Thema sprechen. Ich versuche das gerade nur knapp abzuhandeln, aber lassen Sie mich kurz umblättern und Ihnen ein paar Verse aus Epheser Kapitel 2 vorlesen. In Vers 1 heißt es, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Viele Leute behaupten, ach, ich war doch nicht tot, ich war einfach ein wenig neben der Spur, habe mich daneben benommen, aber noch lange nicht so schlimm wie jemand anderes. Nein, wir alle waren tot, getrennt von Gott durch unsere Übertretungen und Sünden. Vers 2, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wissen Sie, heutzutage nehmen so viele Leute an dieser Formulierung Anstoß und denken sich, ach komm, ich war doch nicht von irgendwelchen bösen Geistern besessen und auch der Teufel hat kein Werk in mir getrieben. Ich bin einfach von neuem geboren worden, aber ich war nicht besonders schlimm. Hier steht, jeder, der nicht von neuem geboren ist, hat einen Geist des Ungehorsams in sich wirken. Und in Vers 3 steht weiter, unter ihn führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Sie sind mit einer Natur geboren worden, die von Gott getrennt war. Die Natur des Teufels. Sie müssen einem einjährigen Kind nicht erst beibringen, egoistisch zu sein oder zu lügen. All diese Dinge eben. Es liegt in der Natur. Stattdessen müssen wir unsere Kinder dazu erziehen, bestimmte Dinge nicht zu tun. Wenn sie ein Kind sich selbst überlassen, dann versichere ich Ihnen, es wird zu einer bösen, verbitterten, wütenden und egoistischen Person heranwachsen. Sie sind nicht einfach von Natur aus goldig. Wir reden die ganze Zeit darüber, wie süß Kinder doch sind. Aber noch einmal, wenn Sie mal wirklich hinter die Fassade schauen, dann entdecken auch sie die Natur des Feindes. Sie sind mit einer Sündennatur geboren worden. Schon vom Mutterleib an schlagen wir über die Stränge und wir müssen unser Wesen verändern lassen. Genau darum geht es hier. Durch Adam, durch einen Menschen ist Sünde in die Welt gekommen. Wir alle sind als Sünder zur Welt gekommen und es waren nicht unsere Taten, die uns zu Sündern gemacht haben. Wir sind als Sünder geboren worden und wir haben gesündigt, weil genau das in unserer Natur lag und wir müssen von neuem geboren werden und uns eine neue Natur aneignen. In Vers 13 geht es weiter. Dort steht in Klammern geschrieben, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Ich sage es Ihnen, ich erinnere mich noch genau, wo ich war, als Gott mir diesen Vers gezeigt hat. Und ich dachte mir damals, was soll das heißen, dass die Sünde nicht in Rechnung gestellt wird, wenn es ein Gesetz gibt? Noch einmal, ich will wirklich nicht zu viel Zeit darauf verwenden. Wie gesagt, ich habe ja bereits 6 oder 7 Stunden Lehrmaterial aufgezeichnet, die das Ganze vertiefen. Aber mir ist früher gelehrt worden, dass Gott Adam und Eva sofort aus dem Garten geschmissen hat, als sie gesündigt hatten. Gott war heilig, der Mensch war unheilig. Es kam zu einer Trennung, denn ein heiliger Gott kann sich nicht mit einem unheiligen Menschen abgeben. Aber hier steht es anders. Erst als es das Gesetz gab, also etwa 2000 Jahre nachdem Adam und Eva gefallen waren, erst da rechnete Gott der Menschheit ihre Sünden an. Anrechnen bedeutet wortwörtlich etwas in Rechnung stellen, wie es in der Buchhaltung gang und gäbe ist. So wie die Schulden, die sie haben, eben schriftlich vermerkt werden. Und hier steht, dass Gott uns unsere Sünden nicht in Rechnung gestellt hat. Heutzutage benutzen wir zum Beispiel Kreditkarten. Wenn wir jemanden unsere Kreditkarte reichen, dann bezahlen wir eigentlich noch nicht wirklich. Die Karte Sender hat lediglich einen Magnetstreifen, auf dem Informationen zu Ihrer Person gespeichert sind. Und dann wird Ihnen der Preis, also Ihre Schulden, angerechnet. Bezahlt ist aber noch nicht. Es ist nur festgehalten worden. Und dann wird eine Rechnung an Ihre Kreditkartenfirma geschickt. Und Ihre Kreditkartenfirma schickt wiederum eine Rechnung an Sie. Wenn Sie glauben, Sie hätten bezahlt, nur weil Sie jemanden Ihre Karte gereicht haben, dann irren Sie sich. Es wurde Ihnen bis jetzt nur in Rechnung gestellt. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann weigern Sie sich doch einfach mal, Ihre Kreditkartenrechnung zu begleichen und schauen Sie mal, was Ihre Bank dann davon hält. Nur weil Sie eine Kreditkarte benutzen, haben Sie noch lange nicht bezahlt. Es wird Ihnen nur zur Last gelegt. Hier steht also, dass Gott den Menschen ihre Sünde nicht anrechnete, nicht in Rechnung stellte, bevor er nicht auch das Gesetz gegeben hatte. Er lastete es ihnen nicht an, er ging gnädig mit den Menschen um. Aber wie bereits erwähnt, ich war immer der Meinung gewesen, dass er Adam und Eva sofort verjagt hatte. Aber wenn Sie das einfach nochmal lesen, wie gesagt, ich habe wirklich keine Zeit, da jetzt ins Detail zu gehen, besorgen Sie sich einfach die Serie Die wahre Natur Gottes. Aber wenn Sie 1. Mose Kapitel 4 weiterlesen, dann sehen Sie, dass Gott immer noch mit ihnen redete und gemeinsam mit ihnen durch den Garten ging. Er gab ihnen Offenbarung. Er trennte sie vom Baum des Lebens, weil er nicht wollte, dass sie für immer in einem gefallenen Körper leben mussten. Stellen Sie sich doch nur einmal vor, 2000 Jahre alt zu sein und von Krankheit und Gebrechen gezeichnet, voller Schmerzen und all diesen Dingen zu leben. Der Herr hatte einen besseren Plan, und zwar, dass wir durch Jesus von neuem geboren werden können und in den Himmel kommen, wo ein neuer Körper auf uns wartet. Der Herr wollte nicht, dass wir für immer in diesem gefallenen Zustand leben müssen. Also trennte er uns vom Baum des Lebens, nicht um uns zu bestrafen, sondern aus Gnade und Liebe zu uns. Auch damals war er den Menschen gegenüber barmherzig. Aber schlussendlich deuteten die Menschen das ausbleibende Gericht über ihre Sünde als Akzeptanz und Zustimmung Gottes. Und in 1. Mose Kapitel 4 lesen wir von Kains Ur-Ur-Urenkel Lamech. Er ermordete jemanden aus Notwehr, und davor hatte Gott Kain, der seinen Bruder Abel getötet hatte, in Schutz genommen und ihm ein Zeichen auf die Stirn gegeben, sodass jeder, der versuchte, Kain zu töten, davon abließ, weil Gott ihn siebenfach rächen würde. Nun, Lamech ermordete jemanden aus Notwehr und kam nun daher und behauptete, wenn Gott Kain siebenfach rächt, dann wird er mich 77-mal rächen. Immerhin hatte es sich ja hier um Notwehr gehandelt und nicht um kaltblütigen Mord. Aber mit diesem Denken ist etwas grundlegend falsch. Gott hat das nämlich nie gesagt. Lamech hatte das einfach angenommen. Er dachte einfach, er sei eher gerechtfertigt als Kain. Also würde Gott sich ja schon zu ihm stellen. Und so kam es dazu, dass die Menschen anfingen, sich gegenseitig umzubringen. Sie lebten in Ehebruch, hatten mehrere Frauen, alles Mögliche. Schlussendlich musste Gott das Gesetz geben, aber nicht, weil das sein Ursprungsgedanke gewesen war. Wäre das so gewesen, dann hätte er das Gesetz schon bei Adam und Eva eingeführt, und zwar schon von Anfang an im Garten Eden. Aber nein, er wartete 2000 Jahre, weil das nicht seine erste Reaktion war, um mit Sünde umzugehen. Er wollte sich uns in Barmherzigkeit und Gnade nähern. Aber wir dachten, das ausbleibende Gericht kam seiner Zustimmung gleich, und genau deshalb sind wir dem Standard von richtig und falsch gegenüber taub geworden. Und das war schlussendlich der Grund, warum Sünde die gesamte Menschheit zerstörte. Hätte Gott nicht etwas getan, um zu verhindern, dass sich Sünde auf der ganzen Welt verbreitete, dass der Feind durch Sünde die Kontrolle über alle Menschen an sich riss, hätte er nicht irgendetwas getan, um die Sünde im Zaum zu halten, dann wäre nicht eine einzige Jungfrau auf der Welt übrig geblieben, um Jesus zu gebären. So schlimm war es. Also gab Gott letztendlich das Gesetz, und durch das Gesetz wurde unser Gewissen wieder aufgerichtet. Es zeigte uns, was Gottes Standard von richtig und falsch war, und zwar unabhängig von dem, was die Menschen sagen. Aber es diente auch uns zu verdammen. Es brachte Tod, Verdammnis und all diese negativen Dinge. Es handelte sich nicht um Gottes erste Wahl, und Jesus kam in diese Welt. Und nun hat das Gesetz seinen Zweck erfüllt, und wir können gerecht gesprochen werden. Wir haben diese Rechtfertigung durch den Glauben an Gott bekommen, Römer Kapitel 5, Vers 1. Das ist die einzige Möglichkeit, eine Beziehung zu Gott zu bekommen. Durch Glauben bekommen wir Zugang zu seiner Gnade. Römer 5, 2. Und darum geht es hier. Bis das Gesetz kam, wurde den Menschen ihre Sünde nicht angerechnet. Wir sind mittlerweile bei Römer Kapitel 5 angekommen und haben die letzte Sendung mit Römer 5, 13 beendet. Wie ich schon gestern erwähnt habe, gibt es dazu eine ganze Serie mit dem Titel Die wahre Natur Gottes. Das sind 6, 7 oder 8 Stunden Lehre über genau dieses Thema. Ich habe keine Zeit, hier ins Detail zu gehen, aber Sie können sich diese Materialien einfach besorgen. Rufen Sie an und fragen Sie danach oder statten Sie unserer Webseite einen Besuch ab. Da finden Sie alles zum Herunterladen. Fast alles, was Sie auf der Webseite finden, ist für Sie kostenlos zum Herunterladen erhältlich. Lassen Sie mich zurück zu Vers 12 gehen und noch einmal kurz wiederholen. Hier steht darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Diese Erkenntnis genau hier hat damals ziemlich viele Fragen in mir ausgelöst. Was soll das heißen? Die Sünde wurde nicht in Rechnung gestellt. Ich war immer davon ausgegangen, dass Gott Sünde immer sofort verurteilte, in genau dem Moment, in dem man eben sündigte. Aber hier steht, dass Gott den Sünden der Menschen gegenüber gnädig gewesen war, bevor es das Gesetz gab. Und mittlerweile misst Gott uns nicht mehr am Gesetz. Gott rechnet uns unsere Sünden nicht mehr an. Wissen Sie, in 2. Korinther Kapitel 5, lassen Sie mich das kurz vorlesen, dass ich Ihnen nichts Falsches zitiere. In Kapitel 5, Vers 17 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Und nun werfen Sie mal einen Blick auf Römer Kapitel 5, Vers 13. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Bis wir also das Gesetz bekamen, rechnete Gott den Menschen ihre Sünden nicht an, hielt sie ihnen nicht vor. Und nun rechnet Gott den Menschen ihre Sünden wieder nicht an, und zwar durch Jesus. Das ist einfach bahnbrechend. Noch einmal, mir wurde früher beigebracht und ich glaube auch den meisten anderen Christen, dass Gott uns von dem Moment an, an dem Adam und Eva gesündigt hatten, uns unsere Schuld vorgehalten und uns verurteilt hat, ohne Wenn und Aber. Doch in der Schrift lesen wir, dass Gott den Menschen ihre Sünden nicht anrechnete, bis es das Gesetz gab, also fast 2000 Jahre lang. Und seit Jesus gekommen ist, rechnet Jesus den Menschen ihre Sünden nicht an. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva sind etwa 6000 Jahre vergangen. Aber nur in 2000 von diesen 6000 Jahren wurde Sünde wirklich angerechnet. Und dennoch leiten die meisten Menschen ihr Gottesbild von dem Gesetz ab und denken, dass er streng und verurteilend ist, dass er immer alles verbietet und andauernd bestraft. Aber das Gesetz galt im Grunde nur ein Drittel der Zeit. Die anderen zwei Drittel war Gott gnädig. Das sehen wir nicht zuletzt am Dienst von Jesus, der sich zu einer Frau stellte, die beim Ehebruch erwischt wurde und nach dem Gesetz gesteinigt hätte werden müssen. Das steht in Johannes Kapitel 8. Er war der Frau gnädig und sagte, ich verdamme dich nicht, und er ließ sie gehen. Er sagte nicht, dass es keine Sünde war. Wissen Sie, es gibt Menschen, die das gerne mal falsch verstehen und denken, Gott nimmt es mit unserer Sünde einfach nicht so ernst. Nein, Gott hasst Sünde, aber Jesus hat das Urteil für unsere Sünde getragen. Für unsere Sünden ist bereits bezahlt worden. Gott hat deswegen keine andere Meinung über Sünde. Er hat die Strafe für unsere Sünde lediglich auf Jesus gelegt und gibt uns nicht das, was wir eigentlich verdient haben. Das wird schnell einmal missverstanden. In Vers 14 steht, dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Wissen Sie, worauf sich das bezieht? In Vers 13 haben wir ja gerade noch gelesen, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Das heißt, es ist uns nicht angelastet worden. Aber in Römer 6,23 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Hieß das nun, dass die Leute einfach immer weitergelebt haben und es keinen Tod gab? Nein, und ich erkläre das wie folgt. Sünde hatte nicht nur einen vertikalen Effekt. Es war eine Übertretung zwischen uns und Gott. Sünde hatte auch einen horizontalen Effekt. Sünde war den Menschen ein Anstoß und führte zu Verletzungen. Und vor allem gab sie auch Satan ein Anrecht an ihrem Leben. In Römer 6,16 steht, wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und dem gehorcht ihr, entweder als Knechte der Sünde zum Tode oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Wenn sie sich der Sünde hingeben, dann sündigen sie nicht nur gegenüber Gott, sondern sie geben auch dem Feind ein Anrecht an ihrem Leben. Obwohl Gott den Menschen ihre Sünde also nicht angerechnet hat, obwohl Gott sie für ihre Sünden nicht verurteilt hat, bekam der Feind durch Sünde trotzdem Zugang zu den Menschen und Sünde begann die Menschheit zu zerstören. Methuselah wurde 969 Jahre alt, aber die Sintflut geschah 1656 Jahre nach dem Sündenfall Adams. Und direkt nach der Sintflut begann die Lebenszeit der Menschen auf 400, dann 300 Jahre zu sinken. Ich habe die genaue Zahl gerade nicht im Kopf, aber ich meine mich zu erinnern, dass Abraham 300 Jahre nach der Flut geboren wurde. Und es heißt, dass Abraham im Alter von 175 Jahren alt und lebenssatt verstarb. Und auch in Psalm 90, ein Psalm von Mose, da steht, dass das Leben eines Menschen etwa 70 Jahre währt. Oder wenn es hochkommt, dann wird man auch mal 80 Jahre alt. Das Leben der Menschen verkürzte sich, weil der Feind durch die Sünde Zugang zu ihnen erhalten hatte. Sünde brachte auch vor dem Gesetz den Tod. So steht es hier. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, bevor das Gesetz gegeben wurde. Denn obwohl Gott kein Gericht walten ließ, zerstörte der Feind die Menschheit, also musste Gott der Sünde ein Ende setzen. Und die Lösung dafür war das Gesetz. Das Gesetz sollte aber nur vorübergehend sein, bis Jesus kam, für unsere Sünden bezahlte und uns ein und allemal befreite. Nun steht uns das Gesetz nicht mehr im Weg. Ab Vers 15 bis zum Ende von Römer Kapitel 5 gebraucht der Herr immer wieder Vergleiche, zum Teil auch Gegenüberstellungen. Jesus hat mit seinen Taten das genaue Gegenteil von dem bewirkt, was Adam bewirkt hatte. Denn durch Adam kam der Tod zu allen. Aber durch Jesus kommt Leben zu allen. Im Grunde ist das ganz ähnlich, nur in gegensätzliche Richtungen gerichtet. Insgesamt bringt er hier fünf verschiedene Vergleiche. Und lassen Sie mich das nur noch kurz erzählen, bevor wir gemeinsam diese Verse lesen. Ich erinnere mich noch daran, als Gott mir all das offenbarte. Ich erinnere mich an diesen Tag, als wäre es gestern gewesen. Ich hatte einen Freund, der versuchte, mir klarzumachen, dass Gott mich nicht liebt, weil ich irgendwie besonders gut bin, sondern weil er besonders gut ist und dass es mein Glaube an Jesus ist, mein Glaube daran, dass er mich liebt und dass ich von ihm angenommen bin. Das ist es, was mich gerecht macht. Er sagte mir das zwar, aber für meinen religiösen Verstand war es so schwer, das zu verarbeiten. Er nahm mich mit in den Bibelkreis und damals war ich noch Teil einer Baptistengemeinde gewesen. Und dieser Bibelkreis wurde von einer Frau angeleitet und genau da fing es schon an. In meinem Baptistenverständnis war ich der Meinung gewesen, eine Frau konnte vielleicht kleine Kinder unterrichten oder so, aber eine Frau hatte absolut nichts dabei verloren, einen Mann zu belehren. Und nein, mittlerweile bin ich da komplett anderer Meinung, aber das wurde mir früher ebenso beigebracht. Ich besuchte also diesen Bibelkreis und nahm erstmal so richtig Anstoß daran, dass eine Frau da vorne stand und versuchte, uns die Bibel auszulegen, aber ich riss mich zusammen und sagte einfach nichts. Und dann waren da auch noch solche Hippies, und wissen Sie, in meiner Baptistengemeinde war das gar keine Frage. Hing das Haar übers Kinn, da wanderte man schnurstracks in die Hölle. Gehen Sie nicht über los, nehmen Sie keine 200 Euro aus der Bank. Das war die ultimative Todsünde. Nichts war schlimmer als diese alternative Szene, aber dieser Bibelkreis war voll von Hippies. Und auch das war ziemlich schwer zu schlucken, aber ich blieb still. Stattdessen versuchte ich, all diesen Leuten gegenüber barmherzig zu sein und dachte mir, die müssen einfach von neuem geboren werden. Aber was mich dann komplett aus der Fassung brachte, war, als die ganzen Hippies auf einmal anfingen, darüber zu reden, dass sie gerecht waren, dass sie die Gerechtigkeit Gottes waren, dass sie rein und gerecht dastanden. Und wissen Sie, ich war wirklich gewillt, barmherzig zu sein, solange sie eben erkannten, dass sie Sünder waren. Dann hätte ich ihnen sofort gesagt, dass Gott ihnen vergeben will. Aber dann fingen sie damit an, dass sie vor Gott gerecht sind. Und das mit ihren langen Haaren und komischen Klamotten. Keiner von denen hielt sich an die Norm unserer Gesellschaft. Und als ich das sah, da konnte ich mir einfach nicht mehr helfen. Also fing ich an und begann gleich mal mit ein paar Bibelstellen. Jesaja 64, Vers 5. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und ich schenkte ihnen so richtig ein. Ich sagte, Junge, keiner von euch ist gerecht, ihr seid allesamt ungerecht. Aber anstelle davon, dass sie wütend wurden, und das hatte ich erwartet, reagierten sie einfach in Liebe. Jesus selbst hat gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das warf mich ziemlich schnell von meinem hohen Ross runter, als ich sah, dass mir in Liebe und nicht in Zorn begegnet wurde. Stattdessen fingen sie an, Bibelstellen darüber zu zitieren, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind, ganz unabhängig von unserer Leistung, sondern basierend auf unserem Glauben und keine Gerechtigkeit aus Werken. Sie zitierten all diese Bibelstellen, mindestens 10 Verse für jeden Einzelnen, den ich angebracht hatte, um ihnen zu sagen, dass sie ungerecht waren. Stattdessen gaben sie mir 10 Bibelstellen darüber, dass sie gerecht waren. Und das brachte mich einfach zum Verstummen. Ich hatte keine Antwort darauf. Ich stimmte bestimmt nicht zu, aber ich stand auf und ging nach Hause und dann kaufte ich mir eine Konkordanz und schlug jeden einzelnen Vers nach, in dem die Bibel entweder über gerecht oder Gerechtigkeit sprach. Und es gibt tausende dieser Stellen. Und Computer gab es damals noch nicht. Das war vielleicht 1971 oder 72, so um den Dreh herum. Ich schrieb also alle diese Bibelstellen auf einen Notizblock. Ich ging diese Verse durch und verbrachte eine ganze Woche damit zu fasten, zu beten und das Wort zu studieren. Ganze 15 Stunden lang am Tag und jedes Mal, wenn das Wort Gerechtigkeit vorkam, schrieb ich den entsprechenden Vers heraus. Und am Ende dieser Woche war ich überzeugt. Denn die Bibel sagt, dass wir durch Jesus gerecht werden. In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30 steht, Jesus ist für uns zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung geworden. Und wenn ich Sachen sagte, wie all meine Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid, dann konnte es sich bei dieser Gerechtigkeit nur um meine Selbstgerechtigkeit handeln und das, was ich selbst zu produzieren versuchte. Denn wenn es um meinen inneren Menschen geht, meinen Geist, wenn ich die Gerechtigkeit meines Geistes mit einem befleckten Kleid vergleiche, dann ist das einfach nur eine Beleidigung an Jesus, denn er ist meine Gerechtigkeit. Ich sah also all diese Dinge und obwohl ich es vor mir stehen hatte, konnte ich es einfach nicht wirklich annehmen, weil es das komplette Gegenteil der Dinge war, die mir gelehrt worden waren. Und nach einer Woche Fasten, Beten und Bibellesen und was weiß ich, kam ich in Römer Kapitel 5 an. Genau diese Verse hier und die fünf Vergleiche, die hier angeführt werden, das brachte das Fass zum Überlaufen. Ich hielt die weiße Fahne in die Höhe und gab auf. Ich sagte, ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie Gott mich lieben und gerecht nennen kann, aber im Wort steht, dass ich die Gerechtigkeit Gottes bin. Und genau diese Verse hier brachten mich an diesen Punkt. Genau hier in Römer Kapitel 5, Vers 15 steht, aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Anders formuliert, das Prinzip ist dasselbe, wie als durch einen Menschen, Adam, Sünde in die Welt kam. Nur dieses Mal geht es in die andere Richtung. Durch Adam ging alles in Richtung Sünde. Durch Jesus kann sich jetzt aber jeder in Richtung Gerechtigkeit begeben. Und hier steht, aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen? Wissen Sie, diese Verse bedeuten mir so unglaublich viel, denn mir wurde immer wieder gesagt, dass wir alle sündig geboren wurden. Erst Anfang der Woche habe ich die Stelle aus Epheser Kapitel 2, Vers 1 bis 3 vorgelesen, wo es heißt, dass wir von Natur aus Kinder des Teufels sind. Ich wusste, dass ich mit einer Sündennatur geboren worden war. Ich hatte das akzeptiert. Ich hatte weder damit zu hadern, noch stellte sich mir da irgendwelche Fragen. Hier steht, dass genauso, wie wir mit einer Sündennatur geboren worden sind, genauso werden wir mit einer gerechten Natur von neuem geboren. Wir stehen vor Gott gerecht da. Nun, das ist wie bei einer Münze. Wenn Sie anerkennen, dass es die Kopfseite gibt, dann nehmen Sie damit zwangsläufig auch an, dass es die Zahlseite gibt. Ich meine, wenn eine Seite real ist, dann muss die andere Seite genauso real sein. Sie können nicht einfach nur eine Seite wahrhaben. Hier steht, wenn Sie akzeptieren, dass Sie als Sünder geboren worden sind, dann müssen Sie auch erkennen, dass Sie von neuem gerecht geboren werden. Ich verstand das zwar nicht, aber der Vergleich leuchtete mir dennoch ein und ich konnte nachvollziehen, worauf Paulus hier hinaus wollte und musste deshalb einfach zugeben, dass es wohl stimmte. Und im nächsten Vers steht dasselbe nur in anderen Worten. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte, denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Ich hatte akzeptiert, dass durch Adam auch auf mich ein Urteil fallen würde. Nun, wenn ich das einfach so angenommen hatte, dann musste ich wohl auch annehmen, dass ich durch Jesus nun eine Gnadengabe erhalten hatte, trotz meiner vielen Übertretungen. Ich meine, das liegt doch auf der Hand. In Vers 17 heißt es, denn wenn infolge der Übertretung des einen, also der Sünde Adams, der Tod zur Herrschaft kam, die Sünde kam in ihrem Leben und in meinem zur Herrschaft, nicht aufgrund der Dinge, die wir getan haben, sondern weil Adam das Ganze ins Rollen gebracht hat. Wir alle sind mit einer sündigen Natur geboren worden und der Tod war in uns zur Herrschaft gekommen, weil wir vom Mutterleib an von Gott getrennt waren. Wir waren von Gott und seinem Leben getrennt. Der Tod herrschte in uns. Und wenn Sie annehmen, dass infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus? Wenn ich davon ausgehe, dass ich in Sünde hineingeboren worden bin, dann muss ich auch davon ausgehen, dass ich durch Jesus nun in seine Gerechtigkeit hineingeboren bin und dass Gott nun in mir regiert, nicht aufgrund meiner guten Werke, sondern aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Wissen Sie, Sie und ich, wir alle hatten darunter zu leiden, was Adam getan hat. Nun sind Sie und ich durch Jesus gesegnet, nicht aufgrund unserer eigenen Werke, sondern allein aufgrund von Jesus. In Vers 18 heißt es weiter, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Junge, das ist doch mal eine fast zu schön, um wahr zu sein Botschaft. Ich war davon überzeugt gewesen, dass durch Adam die gesamte Menschheit in Sünde gefallen und von Gott getrennt worden war. Nun, wenn ich daran glaube, dann muss ich auch daran glauben, dass ich durch Jesus angenommen, gerecht gesprochen werde und ich kann nun einen Stand vor Gott einnehmen, aber nicht, weil ich es verdiene. Ich habe die Sündennatur auch nicht verdient. Ich bin damit geboren worden. Und genauso bin ich mit einer gerechten Natur von neuem geboren worden. Und das habe ich auch nicht verdient. In Vers 19 heißt es, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Fünfmal steht da dasselbe und andauernd kommt dieser Vergleich. Wenn Sie akzeptieren, dass Sie durch Adam zum Sünder geworden sind, dass der Tod an Sie weitergegeben worden ist und alle möglichen Probleme in Ihrem Leben verursacht hat, dann nicht, weil Sie die Ursache des Ganzen gewesen sind, sondern weil Sie von Natur aus dazu veranlagt sind, zu sündigen. Wenn Sie das akzeptieren, dann müssen Sie auch akzeptieren, dass Sie durch Jesus gerecht gemacht worden sind und das nichts mit Ihren eigenen guten Werken zu tun hat. Sie haben nichts getan, um diese Sündennatur zu verdienen und Sie haben nichts getan, um eine gerechte Natur zu verdienen. Es ist ein Geschenk, das Sie geerbt haben, als Sie von neuem geboren wurden. Genauso wie Sie auch Ihre Sündennatur geerbt haben. Junge, ich erinnere mich noch an den Tag, an dem mir das endlich gedämmert hat. Ich erinnere mich daran, dass ich total überwältigt war. Ich lief in unseren Garten und setzte mich auf die kleine Steinveranda und sagte einfach, Vater, ich verstehe das nicht wirklich, aber so steht es in deinem Wort. Also nehme ich das an. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und als ich das sagte, hatte ich fast schon Angst, dass Gott mich auf der Stelle Tote umfallen lassen würde, aber ich wusste, dass es so in der Schrift steht. Also sagte ich es einfach, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und wissen Sie, ich saß da einfach so auf der Veranda und wir hatten einen Hund, den ich meiner Mutter gekauft hatte, als ich nach Vietnam eingezogen worden war, ein Wachhund. Er war dreiviertel Schäferhund und ein Viertel Chow Chow. Einfach ein riesiger Hund. Und er sah auf jeden Fall wirklich angsteinflößend aus. Allerdings hatte ihn jemand mit einer Stahlkette geschlagen und misshandelt. Und eigentlich war der Hund ein Angsthase. Aber er sah tough aus. Er konnte bellen und den Leuten so richtig Angst machen. Als ich auf der Veranda saß, kam er angerannt und dann blieb er ein, zwei Meter vor mir stehen, rollte sich auf die Seite, fing an zu winseln und zu jammern, kroch näher heran und man musste ihn erst sanft streicheln, bis er sich beruhigte. Jahre später hatte er noch Angst, geschlagen zu werden. Auf jeden Fall saß ich auf der Veranda und sagte, ich verstehe es nicht, aber ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und der Hund kommt und rennt auf mich zu, bleibt kurz vor mir stehen, rollt auf die Seite, fängt an zu winseln, kriecht zu mir her. Und wissen Sie, ich hatte den Hund Honey genannt, weil er honigfarben war. Es war eine Hündin. Eine Hündin namens Honey. Ich wurde also wütend auf den Hund. Und glauben Sie mir, es ist schwer, auf einen Hund namens Honey wütend zu werden. Aber ich sagte einfach zu ihr, Honey, im Namen Jesus, ich wünsche mir, dass du einmal auf mich zurennst und hochspringst wie ein ganz normaler Hund. Die Leute glauben die ganze Zeit, ich schlage dich. Die glauben, ich bin derjenige, der dich so zugerichtet hat, weil du immer so Angst hast. Ich sagte, bitte nur einmal, benimm dich wie ein normaler Hund. Und wie ich so da saß und dem Hund die Leviten ließ, hörte ich auf einmal, wie der Herr zu mir sagte, Andrew, genauso geht es mir, wenn ich dich ansehe. Jedes Mal, wenn du auf mich zukommst, dann winselst und flehst du mich an. Gott, ich bin doch so unwürdig, ich verdiene überhaupt nichts und du redest ständig darüber, wie schlimm du doch bist. Und er sagte zu mir, ich wünsche mir, dass du einmal auf mich zukommst wie auf den liebenden himmlischen Vater, der ich doch bin. Ich habe dir doch vergeben und ich wünsche mir so sehr, dass du einfach einmal auf mich zugerannt kommst und in meine Arme springst. Dass du das annimmst, was ich dir geschenkt habe. Sehen Sie, das passte einfach perfekt zu all dem, was der Herr mir durch diese Bibelstelle offenbart hatte. Ich war mir meiner Sündennatur so bewusst, dass es mich davon abhielt, mutig vor den Thron der Gnade zu treten. Und ich begann zu verstehen, dass ich in meinem Geist ein neuer Mensch war, dass ich verändert worden war, dass ich die Gerechtigkeit Gottes war. Der Herr sagte mir, dass ich mich ihm mutig nähern durfte, ohne Angst davor verurteilt zu werden, dass ich wie ein Kind zu ihm kommen durfte. Wissen Sie, wenn ich bei Ihnen zu Besuch wäre, Und ihr Kind würde reinkommen und sagen, Mama, ich weiß, ich habe mein Bett nicht gemacht. Ich weiß, ich bin nicht das Kind gewesen, das ich hätte sein sollen. Ich weiß, ich habe nicht alles richtig gemacht, aber ich habe Hunger. Könnte ich vielleicht bitte etwas haben? Ich verspreche auch, wenn du mir nur irgendetwas gibst, wenn du mir etwas zu essen gibst, dann verspreche ich, dass ich mein Bett morgen machen werde. Wenn ihr Kind so mit ihnen verhandeln würde, dann würde das Bände über sie sprechen und darüber, wie ihre Beziehung zu ihrem Kind eigentlich aussieht. Nein, ein Kind kommt doch einfach reingerannt, selbst wenn es nicht alles richtig gemacht hat. Mama, ich habe Hunger, ich will was essen. Und wissen Sie, Eltern reagieren da doch einfach aus Liebe heraus. Und dennoch kommen wir so oft genauso auf unseren himmlischen Vater zu. Gott, ich bin nicht würdig genug. Sie müssen den Schalter umlegen und das Ganze aus einem anderen Licht betrachten. Genauso wie Sie unwürdig und als Sünder geboren wurden, genauso sind Sie auch in Gerechtigkeit von neuem geboren worden. Und dürfen mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Hebräer Kapitel 4, Vers 16, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe.